Game Changer, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Game Changer, der Fußball-Podcast. Wie erwartet oder wie angekündigt, mit einem Gast. Zuerst einmal möchte ich aber den Till begrüßen. Er ist mit mir am Start. Schön, bist du, Till.
Ciao zusammen, gleichfalls.
Und ja, dann möchte ich den Gast begrüßen, der bei uns heute hier ist. Er ist 75-facher Nationalspieler. Ein Goal hat er geschossen bei diesen 75 Spielen. Er ist Pokalsieger geworden, also Cup-Sieger mit dem FC Sion. Double-Gewinner mit den Berner Young Boys im 2023. Und tatsächlich, man glaubt es kaum, mein ehemaliger Trainer. Herzlich willkommen, Raphael Wicki.
Herzlich willkommen, merci vielmals, dass ich hier sein kann.
Ja, es freut uns riesig, vor allem, dass du ja, uns besuchst eigentlich. Hier. An dieser Stelle sei gerade erwähnt, herzliches Dankeschön an SC Binnigen, die uns hier die Location zur Verfügung stellt. Und ja, Till, du auch ready? Ich habe gehört, du hast noch einen langen Tag gefahren nachher mit dem Cup-Match in Genf. Bist du bereit für einen Marathon?
Ja, definitiv. Also sehr vorfreudig auf das Gespräch jetzt. Und alles nachher besprechen wir dann in einer anderen Folge, was da passiert.
Sehr gut, sehr gut. Ja, Raffi, bei dir zuerst einmal, wie geht's dir? Du hast gerade aktuell Zeit, bist unterwegs, privat. Wie geht's dir?
Es geht mir gut, merci. Aber ich bin ja jetzt seit dem, ich bin vor einem Jahr, ich glaube, das ist jetzt fast ein Jahr, Anfang März zu Bären, noch nicht ganz ein Jahr entlassen worden und bin immer noch ohne Trainerjob, sodass ich Zeit habe. Jetzt bin ich in der Schweiz zurück. Ich bin recht häufig zwischen der Schweiz und Los Angeles. Meine Frau ist von Los Angeles in Kalifornien und dann sind wir immer so ein bisschen zwischen diesen zwei Welten. Und freue mich, dass ich hier sein kann, dass ich hier bin. Du hast mich, ich glaube, Oktober war, mal kontaktiert und hast mir erzählt von dem Podcast und von deiner Selbstständigkeit. Und dann habe ich gedacht, das mache ich gerne, wenn wir dann einen Termin finden. Jetzt ist fast März und jetzt haben wir einen gefunden. Und jetzt freue ich mich drauf.
Ja, und wir freuen uns genauso. Wenn das klappt, spielt keine Rolle. Hauptsache, wir sind da. Und ja, ich finde das ein riesen Privileg, dass wir dir ein paar giftige Fragen dafür stellen. Nein, Spass, aber liebe Hörer, ihr werdet es nachher hören. Der Raffi hat einen mega spannenden Weg als Spieler zuerst schon mal gemacht. Das ist uns nicht zuletzt auch bei der Recherche noch mal klar geworden. Und auch als Trainer hast du natürlich viel erlebt, vor allem jetzt in den letzten paar Jahren noch mal wieder präsenter auch in der Schweiz. Und auf das wollen wir natürlich auch schauen, oder Till?
Absolut. Und vielleicht gerade, du hast von deinem Alltag geredet, jetzt wenn ein Spieler quasi ohne Anstellung ist, dann müssen die sich ja fit halten. Wie macht das ein Trainer?
Ja, das ist eigentlich gleich, aber nicht nur unbedingt im körperlichen Sinn. Also, ich kann nur von mir reden. Oder? Bei mir ist das so, ich bin vor einem Jahr entlassen worden. Eine Entlassung ist nie etwas Schönes. Ich glaube, das kann jeder bestätigen, der in einer Privatwirtschaft, in seinem Leben oder als Trainer schon mal ist entlassen worden. Weil es irgendwo natürlich auch auf das Ego schlägt. Oder? Also dir sagt irgendwann einer, du bist nicht mehr gut genug. Wir glauben nicht mehr an dich. Du bist schuld, warum es nicht gut läuft. Oder warum es das und das ist und dann wirst du entlassen. Und für mich ist es so, dass ich dann, also jetzt im letzten Fall, natürlich zuerst mich ein bisschen probiere zu erholen. Das muss man auch verarbeiten. Ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das ist sehr individuell, wie das jeder macht. Bei mir ist es so gewesen, dass ich immer dann Zugangssuche oder Zuschlupfsuche bei meinem privaten Umfeld, meine Familie, meine Freunde sind sehr, sehr wichtig. Und dann probiere ich meistens ein bisschen zu reisen und ein bisschen einfach Sachen zu machen, wo ich ja keine Zeit mehr habe. Und
aber den Bezug zum Fußball wirst du auch in dieser Zeit trotzdem nicht verlieren, oder?
Ja, klar. Also aber am Anfang, also mir ist es so gegangen vor einem Jahr, am Anfang, dann probiere ich schon ein bisschen mich auf andere Sachen zu fixieren, Sachen zu machen, die ich schon lange nicht mehr gemacht habe, mit Familie sein, reisen. Und dann bin ich sicher nicht so, dass ich jedes Wochenende 5 Matches schauen muss. Aber nachher irgendwie mit einer gewissen Zeit, dann fährst du wieder an, dann fährst du dich selber auf analysieren, was ist gut gewesen, was ist vielleicht nicht gut gewesen, und dann tust du dich wieder auf vorbereiten, okay, wo will ich hin, wann will ich wieder einen Trainerjob machen, dann tust du sicher auch immer wieder deine Philosophie als Trainer, und da rede ich nicht nur von Fußballphilosophie, sondern deine Gesamtphilosophie, wie willst du ein Team führen, wie willst du kommunizieren, wie ist dein Leadership, also mich da quasi auszufinden, wieder, wer bin ich, oder wer will ich sein in meinem nächsten Job, und ich glaube, das fällt meistens nach ein paar Monaten bei mir zumindest wieder an. Jetzt ist es so, jetzt schaue ich sehr, sehr viel Fußball wieder. Das hat aber schon im Herbst wieder angefangen, dass ich dann sehr viel schaue. Und dann ist das für mich eigentlich wie fit halt, oder? Indem, dass ich viel Fußball schaue, viele andere Mannschaften schaue, was machen die taktisch. Dann suchst du Interviews, wie du den Trainer kommunizieren. So, und das ist eigentlich dann die Fitness von einem Trainer, im Gegensatz zu einem Spieler, der sich fit hält, indem, dass er trainieren muss. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen anders. Aber fit halten, sich weiterbilden, sich selber vielleicht neu erfinden oder weiterentwickeln. Das ist sehr, sehr wichtig in diesen Zeiten, wenn man keinen Job hat.
Vielleicht gerade hier, was schaust du dir denn da so an? Also sowohl auf Trainerebene als auch Mannschaften. Vielleicht an dieser Stelle nochmal anmerken, als Barcelona-Fan hat es gestern ein unglaubliches 4-4 gegeben. Ich weiss nicht, wie Athletik noch zurückkommen kann nach einem 4-2. Aber Randnotiz, nein, ernsthaft, wer schaust du dir da? Hast du Vorbilder oder bist du querbeet? Bist du in der Schweiz unterwegs? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, schon ein bisschen querbeet. Also ich glaube, zuerst geht es darum, das, was ich jetzt gemacht habe nach Bär, ist mich selber analysieren und gesagt, okay, was nehme ich mit? Wer will ich sein in meinem nächsten Job? Wie will ich sein? Wie will ich spielen? Wie will ich feiern? Was ist mir wichtig, oder? In meinem nächsten Job. Und nachher schaue ich natürlich querbeet Fußball, aber dann schaue ich schon ein bisschen, okay, wo ist irgendwo mein Niveau, oder? Natürlich schaue ich Manchester City an, natürlich schaue ich Barcelona an, aber man muss ja irgendwo ein bisschen in der Realität leben. Und dann interessiert mich aber zum Beispiel, ich sehe zum Beispiel, hey, Getafe in Spanien macht eine super Saison. Ein kleiner Verein mit kleinem Budget, die sind plötzlich irgendwie 6. oder 7. Okay, dann schaust du vielleicht irgendwo, was machen die? Dann ladest du mal irgendwo 2-3 Matches von dieser Mannschaft an, und dann schaust du die an, und dann finde ich, okay, ist mein Fußball, den ich gerne habe, oder ist vielleicht ein anderer Fußball, aber das und das ist interessant. Das ist jetzt ein Beispiel, oder? Und so machst du es mit verschiedenen Ligen. Also ob das jetzt in Frankreich ist oder in England ist. In England zum Beispiel, natürlich interessiert mich extrem, und ich bin Fan von Arteta, von Arsenal. Ich finde den Fußball super. Aber mich interessiert, was macht der Eddie Howe in Newcastle? Ich höre so Podcasts. Was macht der Iraola in Bournemouth, weil jetzt plötzlich so erfolgreich ist? Dann schaue ich, ja, was macht der Thomas Frank bei Brentford seit, ich weiß nicht, wann ist der da? Seit 6, 7, 8 Jahren, oder? Und auch da wieder höre ich Podcasts und schaue Match. Und dann geht's ab und zu um Taktik, aber dann geht's, ich habe gemerkt, für mich als Trainer habe ich gemerkt, seit meiner Zeit hier in Basel, als Profitrainer, Taktik ist ein kleiner Teil. Es ist die Kultur, die Menschenführung, die Mannschaftsführung, das ist viel, viel wichtiger als Taktik. Also du gewinnst viel mehr, wenn du den restlichen Teil als Trainerjob richtig machst, als wenn du nur dich auf die Taktik konzentrierst. Und so probiert man sich ein bisschen weiterzubilden, irgendwo Sachen draus nehmen, Sachen aufzuschreiben. Das habe ich höher interessant gefunden bei dem Trainer. Und so probiere ich dann, mich selber auch weiterzuentwickeln.
Du hast jetzt etwas Spannendes gesagt, so, wo wir noch geblieben sind. Eine Frage, die du dir dann stellst, wer will ich sein? Kannst du vielleicht schon irgendetwas sagen, jetzt für die nächste Stelle, hast du schon irgendetwas dir vorgenommen, wer willst du denn sein in deinem nächsten Job?
Ja, klar, ja. Also natürlich weiss ich, wer ich will sein. Ich glaube, das Allerwichtigste ist immer, dass ich authentisch bin und authentisch bleibe. Oder die Art und Weise, wie ich eine Mannschaft führe, die grobe Art und Weise, wie ich eine Mannschaft führe, wie ich einen Staff führe, wenn ich mit meinen Leuten will umgehen, wenn ich eine Arbeitskultur, die ich will kreieren, die ich will schaffen, die wird sich nicht 180 Grad drehen, oder? Da gibt es vielleicht kleine Nuancen. Und dann geht es darum, um den Typ Fußball. Ja, natürlich auch da habe ich sehr viele Sachen, die ich zu Bäro sehr interessant gefunden habe, aber da gibt es Sachen, die ich zu Bäro nicht unbedingt in dem Maße kann ausleben, wie ich das gerne wollte, aus verschiedenen Gründen. Und dann sage ich, okay, aber in den nächsten Job will ich das und das machen. Und natürlich weiss ich, wer ich bin. Also probiere mich aber da immer wieder ein bisschen weiterzuentwickeln. Und glaube, ich bin jetzt ein anderer Trainer als 2017, wenn ich hier Cheftrainer bin im FC Basel. Nicht unbedingt von der Vision vom Fußball. Also ich bin Mittelfeldspieler gewesen, ich bin zentraler Mittelfeldspieler gewesen, ich habe immer gerne den Ball gehabt, ich bin technisch guter Spieler gewesen, ich habe sehr wenig Ballverlust gehabt, ich habe sehr wenig Risikopass genommen selber, aber bei mich ist der Ball immer ein wichtiges Mittel gewesen. Und das ist so habe ich mich nachher als Jugendtrainer bei Servette, nachher hier bei Basel entwickelt. Das ist das, was ich mitgebracht habe. Und so bin ich nachher in die erste Mannschaft bei Basel drin, so bin ich nachher in der Nationalmannschaft in Amerika gewesen, so bin ich bei Chicago gewesen. Und so mit der Idee bin ich eigentlich heute zu Bäro gekommen, oder? Also, der Ball, wird immer, das konstruktive Spiel wird immer ein wichtiges Mittel sein für mich. Aber natürlich habe ich mich, als Trainer, als Persönlichkeit irgendwo weiterentwickelt in den letzten 7-8 Jahren. Und ich denke, dass ich heute ein kompletterer Trainer bin, absolut, als vor 7-8 Jahren. Aber ich glaube auch, dass ich in 5 Jahren kompletter oder noch besserer Trainer bin als jetzt. Weil nicht um Geschäft, vielleicht im Gegensatz zu der privaten Wirtschaft, ist es nicht ein Nachteil, wenn du älter wirst und wenn du viel mehr Erfahrung mitbringst. Also, das ist auch der Grund, warum das heutzutage immer noch Trainer mit 60, 65 absolut Top-Leistungen können bringen, absolut gefragt sind in diesem Markt, weil der Fußballtrainer ist extrem viel durch Erfahrung. Also, die ganzen Erfahrungen, die du machst, du hast in deinen Rucksack drin, die nimmst du mit und die helfen dir, ein besserer Trainer zu werden. Und das ist vielleicht im Gegensatz zur Privatwirtschaft nicht irgendwo ein Nachteil, wenn du älter wirst.
Ja, ist sehr spannend, was du sagst. Und da spürt man ein bisschen raus, dass seit dieser Zeit bei den Young Boys doch schon wieder einiges gegangen ist oder dass auch gewisse Perspektiven vielleicht gerade nochmal auf das gewonnen hast, auf die Phase und auch deine Trainerkarriere werden wir dann sicher auch noch schauen im zweiten Teil von unserem Gespräch. Ich möchte jetzt aber vielleicht ganz am Anfang anfangen, oder wie man so wie es ist, Fundament. Und ja, das bist du gesehen als Spieler, als junger Spieler. Du bist sehr jung Profi geworden auch, mit 16 beim FC Sion oder FC Sitte. Ich weiss gar nicht, wie sagst du es?
Im Oberwallis FC Sitte.
Sitte, okay. Sehr gut. Vielleicht zu dieser Zeit, hast du Vorbilder gehabt als junger Profi? Zu wem hast du aufgeschaut? Wie ist das letztes Mal gesehen? Ist das schon ein Moment her?
Richtig, ist ein Moment her. Also natürlich, ich glaube, da muss ich wohl sagen, für die jüngeren Zuschauer, das ist eigentlich fast wie eine andere Welt gewesen, oder? Also ich bin 1993, glaube ich, mit 16 in die erste Mannschaft gekommen. Da hat es kein Internet gegeben, wir hatten keine sozialen Medien gehabt. Ich glaube, mehr oder weniger bin ich aufgewachsen mit 6 Fernsehsendern. Das heisst, wir haben der Deutschschweizer gehabt, ARD, ZDF und ORF. Das sind die Sender, die wir geschaut haben. Und nachher ist noch die Welt schon gehabt. Die hat man eh nicht verstanden und die Italiener auch nicht, oder die zwei. Und dann nach und nach, wenn ich dann mein Teenageralter bekomme, ist dann irgendwann das dazugekommen mit MTV und RTL und so, oder? Was ich will sagen ist, meine Vorbilder sind natürlich lokal gewesen, oder? Als Oberwalliser Bub ist der FC Sitte zu Gregsta gewesen. Der Träum von jedem Fußballer, von jedem Kind im Oberwallis ist gewesen, zum FC Sitte zu gehen. Meine Vorbilder zu dem Zeitpunkt waren der Jean-Paul Bricker, das ist ein Oberwalliser ehemaliger Spieler, der Erich Burgener ist ein Goalie vom Nachbardorf, der bei Sitto, bei Servette lang gespielt hat, der Schweizer Nazi, eine Legende war, der Georges Bregi, Der Dominik Cina, das sind so die, der Alain Geiger ist sicher alle, oder viele Fußball kennen noch einen Begriff. Das sind die Vorbilder gewesen. Und dann bin ich natürlich als Bub an jedem Cup-Final, das ich gehen konnte. Sito hat ja ganz, ganz lang nie ein Cup-Final verloren. Das war ein Volksfest im Wallis gewesen. Da mag ich mich noch erinnern, da sind damals noch 50.000 Zuschauer ins Altwankdorf gegangen. Da bin ich als Bub sein. Das sind so meine, das sind meine Vorbilder, das sind meine Träume gewesen, oder? Und dann habe ich das halt plötzlich mit 16, ich bin mit 15,5 das erste Mal ins Training eingeladen worden vom FC Sitten. Der Umberto Barberis war der Trainer gewesen. Die Halbnationalmannschaft der Schweiz ist damals in der Mannschaft gewesen, und ich bin als 15-jähriger Bub plötzlich beim Training dabei gewesen. Und das war natürlich völlig surreal gewesen, oder? Ich habe nicht gewusst, soll ich jetzt denen du sagen oder soll ich jetzt denen ihr sagen. Und so hat sich das plötzlich dann entwickelt. Aber das sind meine Vorbilder gewesen. Das war das Leben gewesen damals. Nicht die grossen Bundesligisten oder die von Spanien oder von England. Das hast du damals fast nicht können mitverfolgen.
Dann bist du in die sogenannten Traum wirklich sofort direkt reingestartet. Hast die Debüt eben am 5. Dezember 1993 gemäss Transfermarkt, hast du es gegeben und bist dann eigentlich schnell voll Teil von diesem Team geworden. Hast du noch Erinnerungen an das erste Profispiel?
Ja, das war gegen Yverdon, bin eingewechselt worden. Ich glaube, knapp eine Viertelstunde oder so etwas mit Nachspielzeit. Ich glaube, wir haben 4-1 gewonnen. Bin mir nicht ganz 3-1.
Yverdon habe ich rausgesucht, das Resultat nicht. Aber es wird schon
spielen. Ja, ist ja gleich. Und natürlich, ja, ich meine, das war ein Traum gewesen. Meine Familie ist im Tourbillon. Das sieht übrigens noch fast gleich aus wie damals. Das spricht nicht für unsere Fußballentwicklung in der Schweiz. Aber ja, das sind natürlich spezielle Momente gewesen. Und nachher ist es einfach recht schnell gegangen. Ich bin dann recht schnell in die Mannschaft reingekommen, habe immer mehr Einsätze bekommen, bin recht schnell Stammspieler geworden und habe mit 17 das Goal geschossen gegen Olympique Marseille im Europapokal. Und dann ist eigentlich ohne soziale Medien, ohne Internet, dann ist damals schon alles anders geworden.
Vielleicht noch zum Nachreichen, also 4-1 drückt die deine Erinnerung nicht, das ist richtig, haben 4-1 gewonnen. Der nächste Punkt ist auch schon abgehögelt bei uns auf der Liste, auch das Goal gegen Marseille. Wir haben herausgesucht, dass du am Anfang Außenverteidiger gespielt hast und erst später dann ins Zentrum gegangen bist. Wie hat sich das ergeben? Ich meine, das Zentrum spielen, aber auch der Außenverteidiger Phase, die beiden Positionen haben dich begleitet, aber ich würde jetzt behaupten, du definierst dich schon eher als Zentrumspieler.
Absolut, ja. Also ich bin als Stürmer zum FC Sitten mit 13 und bin dann immer wieder zurückgereicht worden. Und bin dann im Nachwuchs eigentlich zentraler Mittelfeldspieler gewesen, habe auch Innenverteidiger, damals hat man häufig noch mit Libero und Vorstopper gespielt, aber bin so als zentraler Spieler in die erste Mannschaft gekommen, habe auch da glaube ich meinen ersten Einsatz gehabt. Ich würde mich, glaube ich, im zentralen Mittelfeld reinkommen. Aber es ist auch klar, im zentralen Mittelfeld hast du natürlich häufig in einer Mannschaft das Herzstück, hast häufig erfahrene Spieler, hast auch, sagen wir mal, die besten Fußballer sind häufig im Zentrum. Und es war dazumal einfacher gewesen, auf der Seite die Schicht 3 zu spielen. Das ist vor 30 Jahren. Man muss ja sagen, vor 30 Jahren sind die Außenverteidiger meistens nicht die besten Fußballer gewesen. Das Spiel über die Außenverteidiger war nicht so gewesen, wie das jetzt ist, wo der Außenverteidiger mal ins Zentrum kommt, einen 3-Aufbau macht und extrem viel Ballkontakt hat. He? Also es war damals noch ein bisschen anders gewesen. Und ich glaube, das war einfach der einfachste Weg gewesen, irgendwie in die Mannschaft reinzukommen. Aber ich habe mich immer im Zentrum wohlgefühlt, als Innenverteidiger oder als zentraler Mittelfeldspieler. Und so habe ich eigentlich auch meine ganze Karriere gespielt. Einfach sagen wir mal, der Ausweg, Außenverteidiger ist da gewesen, hat mir auch geholfen, dass ich, wenn das Zentrum blockiert ist, dass ich gleich auch als Außenverteidiger haben kann. Meine Einsätze dann haben. Als Spieler will ich ja eigentlich spielen. Ob dann halt ein paar Matches als Außenverteidiger spielt eigentlich nicht so eine Rolle.
Ja, und du hast ja vorhin auch schon erwähnt, wir wissen alle von der Bedeutung vom Cup im Wallis. Und du hast dann in deiner zweiten Saison, haben wir schon das erste Mal den Cup gewonnen gegen, sag ich jetzt mal, so wie ich das von der damaligen Zeit gehört habe, das grosse GC.
Richtig, ja.
Wie ist das gewesen? Das erste Mal dann nicht auf dem Zuschauerrang sein, sondern auf dem Feld. Hast du, glaube ich, wenn ich es richtig geschaut habe, durchgespielt.
Ja, als Rechtsverteidiger, glaube ich.
Okay. Ja, damals, wie ist das gesehen, dann auf dem Feld stehen und das Ganze danach? Es gibt ein recht berühmtes Interview von dir als junger Spieler direkt nach dem Spiel. Ja. Wie ist das gesehen für dich?
Ja, so wie das Interview es, glaube ich, nachher darstellt, sensationell. Also, das ist halt als, wie gesagt, damals sind, glaube ich, noch 50.000, 55.000 ins alte Wankdorf gegangen. Und das ganze Wallis, oder gefühlt das ganze Wallis, ist auf Bären gefahren. Die Unterwalliser sind umgefahren an den Genfersee über Wöwe, wie die Oberwalliser sind im Verladezug durch das Kandertal nachher im Brich. Von beiden Seiten hat man nachher quasi Bären eingenommen. ich mag mich noch erinnern, wie sie auf der Rückfahrt im Bus von Bären ins Wallis ist eine riesige Party auf der Autobahn. Da war Stau überall und dann bist du zurück auf die Seite und dann hast du meistens auf dem Place de Midi oder Place de Planta ist ein riesiges Fest gewesen. Und das kann ich noch miterleben. Als Oberwalliser, als ich ein paar Jahre vorher natürlich noch als kleiner Bub mit dem Vater, mit der Familie in die Match war, ist natürlich traumhaft gewesen. Also, und dann haben sie gerade dreimal hintereinander arbeiten. Ist nicht die Realität, oder? Also, das ist irgendwo nicht die Realität. Ich habe ganz lange gemeint, ich kann gar kein Cup-Match verlieren, weil ich bin dreimal hintereinander Cup-Sieger gekommen und in meinem ersten Jahr in der Bundesliga. Oder im zweiten Jahr bin ich auch noch Cup-Final drin. Also, ja, Cup ist sehr ein spezielles Event im Wallis und das ist immer noch.
Ja, genau, du hast es gesagt, im letzten Jahr dann ja sogar noch das Double.
Ja.
Mit dem FC Sion.
Habe ich übrigens im Intro falsch gesagt. Als kleiner Nachtrag, aber sorry, Till, fahr fort.
Es ist nicht falsch gesehen. Schlussendlich als Trainer Double IB stimmt auch.
Ja, gut, ja. Spielen. Okay.
Ja. Also dem können wir dann später noch. Ist es anders, Meister 4 und Cup 4 im Wallis?
Du. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, Party ist Party und im Wallis sind einfach dann alle dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich war natürlich da sehr jung gewesen, oder ich bin, was bin ich gewesen, 17, 18, 19 bin ich gewesen, wenn ich dreimal Cupsieger geworden und das Double geholt habe. Und ja, die ersten zwei Mal noch nicht einmal darf Auto fahren und Alkohol habe ich eh nicht getrunken. Also ich bin jetzt nicht das Partybeast gewesen in dem Alter. Das ist einfach cool gewesen, dabei zu sein und das können zu erleben. Und mit diesen ganzen Walliser Fans auf dem Platz, da kann noch zu feiern, aber sonst muss ich sagen, erinnere ich mich eigentlich nicht mehr gross an die Feste.
Ich stelle es mir schon noch mal spannend vor, trotzdem. Ich meine, in deinen ersten drei Jahren Profi hast du ja wahnsinnig viel erlebt. Ich meine, wenn du dir vorstellst, was für einen Bezug du zum Verein gehabt hast, wo du dort dazugekommen bist und dann so schnell eigentlich einen merlehaften Aufstieg gehabt hast. Was hat sich in diesen drei Jahren für dich im Selbstverständnis verändert? Auf als auch neben dem Platz. Also gerade für einen jungen Mensch ist ja das schon auch eine Entwicklung, die in so einem Tempo vorangeht. Das hört man auch oft, oder? Wo nicht einfach ist. Wie hast du das dort mal erlebt?
Ja, das ist richtig. Das ist mir natürlich auch viel vorgekommen, dazumal, einfach in einer anderen Welt. Und ich glaube, die Welt war natürlich viel langsamer als heute, oder? Aber wie gesagt, keine sozialen Medien, kein Internet damals noch. Das heisst, damals hat die Schweizer Illustrierte angefragt, für eine Home-Story zu machen. Damals hast du mit dem Blick eine Story gemacht. Dann hast du aber die Zeitungen gehabt, die mal sind, keine Home-Story machen. Die Leute im Oberwallis oder im Wallis haben mich natürlich dann mehr gekannt und dann bist du mehr angesprochen worden, oder? Ich habe immer so probiert zu beschreiben. Ich habe das Gefühl gehabt, die Leute um mich herum ändern sich. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mich verändert habe. Die Leute nehmen dich anders wahr. Plötzlich erkennt man dich. Plötzlich wollen die Leute ein Foto und ein Autogramm und so. Oder? Aber das war natürlich alles zusammen sehr langsam gewesen und im Vergleich zu heutzutage. Oder heute ist natürlich das anders, wenn einer mit 16, 17 Erfolg hat und bist plötzlich durch halt die Medien und soziale Medien bist plötzlich überall bekannt. Oder? Das, aber für mich ist einfach immer wichtig, dass ich mich selber bleibe und der Bub verstecke. Ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie, kann ich einfach kicken, ehrlich. Also, alles andere hat mich nicht gross interessiert. Ich glaube, das war eine Stärke von mir. Das ist auch ein Grund, warum ich mit 16 Profi geworden und es nachher einfach so geschafft habe. Ich war recht früh fokussiert gewesen. Ich war recht früh, glaube ich, recht reif gewesen, auf dem Platz und neben dem Platz und habe einfach ein gutes Umfeld gehabt, was sehr wichtig ist.
Was sicher auch nicht geschadet hat, sage ich bei dem, dass man die mehr erkannt hat und mehr nach Autogramm gefragt hat, ist auch der Schweizer Nazi, wo dann auch relativ früh auf dich aufmerksam geworden ist. Wenn es korrekt ist, bist du unter dem Roy Hodgson schon das erste Mal aufgeboten worden. Mhm. Aber dann das Debüt unter dem Arthur Schorsch.
Richtig, ja.
Weißt du den Gegner auch noch?
Das war Wales, ja, in Lugano. Ja. Da habe ich, gespielt. Ja.
Korrekt.
Genau. Aber zuerst mal auf der Bank bin ich mit Roy Hodgson mit 17 in Griechenland. Aber ich bin nicht eingewechselt worden.
Dann, wie kann man sich das vorstellen? Ich meine, Roy Hodgson, schon dort ein bekannter Name. Läutet der dann direkt ins Wallis an? Oder wie bist du da kontaktiert worden?
Das weiß ich nicht mehr, aber wahrscheinlich schon auf Verein. Da bin ich aufgeboten worden. Das erste Mal, damals hat es noch das Wintertrainingslager gegeben. Im Januar hat man das Trainingslager mit der Nazi. Wir sind damals auf Rom in La Borgesiana. Das ist so ziemlich ein bekannter Platz für Trainingslager. Und das weiß ich noch, dass ich da ins Trainingslager. Und das ist natürlich auch da. Das war natürlich ein Traum gewesen. Und irgendwie komisch. Und plötzlich bist du dabei. Ich bin natürlich froh gewesen. Aber ich habe es vorgesetzt, es sind sehr viele Spieler vom FC Sitto. Da war zumal auch in der Nazi gewesen. Das heisst, ich bin da einfach mit denen mitgeschwommen. Ich bin da mit dem Fournier, mit dem Gantem, Dominik Herm, Stefan Lehmann, Christoph Baumann. Das sind meine Teamkollegen gewesen. Und mit denen habe ich mich irgendwo festhalten. Und dann habe ich mich sicher gefühlt und bin einfach da mitgegangen. Es war natürlich dann komisch gewesen. Der Chiri Sforza, der Schappi, der Alain Sutter, das sind ja damals die Stars, die in der Bundesliga gespielt, Bayern München, Dortmund, das sind die Nazi-Stars gewesen. Plötzlich mit denen zusammen sind, das ist für mich schon so ein bisschen Starstroke gewesen, oder wenn die da gewesen sind, habe ich nicht viel gesagt, da bist du ein bisschen ruhiger gewesen.
Hat man jetzt auch gerade gesehen, deinem Lächeln. Das ist gerade sehr schön gesehen.
Ja, das sind natürlich damals die absoluten Top-Spieler in der Schweiz, die ersten Vorreiter, die ins Ausland sind, oder die Wege bereitet haben für ich Jungen nachher, oder? Und dann ist das halt so, seinen Weg genommen.
Ja, und der Weg ist dann im Sommer 1996 an die EM gegangen. Ich glaube auch lang der Rekord vom jüngsten Schweizer, der einen Einsatz gehabt hat an einer EM, wenn es mir recht ist. Aber einmal sicher eher jung gewesen. Wie du dich integriert hast in das Team, hast du ja schon ein bisschen beschrieben, aber so von den Zeiten, wenn du sie mit heute vergleichst, ich meine auch als Trainer ist man ja in der Garderobe, wie sind so, ist das dort irgendwie, sind das andere Zeiten gewesen? Oder wenn ja, wie?
Ja, sind das sind total gewesen? Andere Zeiten gewesen und ich glaube, unsere Ansprüche, also meine Ansprüche oder von Spieler an Trainer sind damals auch ganz anders gewesen, als das heutzutage ist. Also ich sage das immer wieder, ich bin auch froh gewesen, wenn ich nicht musste zum Trainer in die Kabine gehen. Ich bin froh gewesen, wenn der Trainer nicht mit mir geredet hat. Heutzutage ist das ja anders. Heutzutage der Spieler will ja mit dem Trainer reden, der Spieler will ja das Feedback. Der Spieler ist ja nicht zufrieden, wenn der Trainer mit ihm zwei Wochen nicht redet. Ich bin froh gewesen, dass er nicht mit mir geredet hat. Oder, also, das war eine andere Zeit und so. Aber ich meine, die EM ist natürlich auch, das habe ich nicht gewusst, dass ich lange der Jüngste war, aber ich bin der jüngste Teilnehmer von der EM 96 in England. Und auch das, da bin ich, ja, das ist noch präsent, da sind noch Teilsachen präsent, aber ich bin natürlich da einfach ein Kaderspieler gewesen. Ich bin als Junge aufgeboten worden. Ich hatte da nicht eine wichtige Funktion gehabt, damals mit 19. An der EM. Ich hatte meinen Einsatz gehabt, aber ich konnte da natürlich ein bisschen Sachen mitnehmen für den später oder in der nächsten EM. 04 bin ich dann Stammspieler gewesen und natürlich eine andere Bedeutung in der Mannschaft. Aber damals bin ich einfach mitgeschwommen. Ich sage dann immer so, du schwimmst ein bisschen mit am Anfang und lehrst und nimmst Sachen mit. Aber es ist immer noch sehr präsent. Also ich mag mich also sehr gut an meinen ersten Auftritt oder meinen einzigen Auftritt in Birmingham im Stadion von Aston Villa. Erinnere mich gegen Schottland bin ich eingewechselt worden und so. Das sind noch präsente Momente, obwohl es lang her ist.
Also im Vorsprung hast du ja gesagt, dass wir vielleicht aufgrund von der Recherche mehr über dich wissen, aber du hast das ja noch absolut präsent, die ganzen Storys.
Ja, also ich laufe jetzt nicht jeden Tag aus dem Haus und denke an die Momente von 30 Jahren zurück, aber wenn wir jetzt so drüber reden, kommt natürlich vieles wieder, ja klar, ja, das ist da.
Vielleicht noch ein kleines Wort eben zu dem Auftritt gegen Schottland, gerade auf der Gefühlslage. Ja, also das Spiel, sind die grossen Turniere das, wo man, ein Leben lang darauf anschafft und davon träumt. Was ist in dir abgegangen, wo du dann auf dem Feld gestanden bist? Ich glaube, da wird wahrscheinlich schon auch noch mal ein bisschen Bumpi mehr gegangen sein als vielleicht bei einem normalen Spiel. Man muss ja trotzdem das Land repräsentieren an einem grossen Turnier und man muss man auch sehen, die Schweiz ist zu dieser Zeit noch nicht so erfolgreich gewesen, wie sie das mittlerweile ist und auch grosse Turniere sind jetzt eher eine Seltenheit gewesen.
Ja, absolut. Also das ist sicher sehr etwas Spezielles gewesen. Aber ich muss auch sagen, also meine Erwartungen an das Turnier damals mit 19 sind natürlich nicht so gross. Wie ich vorher gesagt habe, ich bin da einfach ein Kaderspieler gewesen. Ich bin euch komischerweise im Auftaktspiel im Wembley gesperrt gewesen, weil ich mit der U21 zu viele gelbe Karten hatte. Damals hat es noch solche Regeln gegeben. Dann habe ich gewusst, in dem Match kann ich nicht spielen. Dann habe ich probiert, also ein bisschen die Atmosphäre von dem, ich glaube, das Auftaktspiel gewesen gegen England, einfach ein bisschen mitzuerleben. Das erlebst du sonst nicht, wenn du als Spieler nach dem Aufwärmen zurück in die Kabine gehst und vorher ist vielleicht noch irgendetwas auf dem Feld, dann lebst du ja nicht mit. Ich konnte das damals noch miterleben, weil ich nicht auf der Bank sein konnte. Gegen Holland bin ich nicht eingewechselt worden und dann in der Halbzeit gegen Schottland im letzten Gruppenspiel haben sie mir gesagt, ich soll mich warm machen, ich komme rein. Und dann ist klar, da bist du natürlich ein bisschen angespannt, aber so die Nervosität ist eigentlich, sobald das nachher der Schiri pfeift, ist eigentlich die Weg. Und ich mag mich noch erinnern, es ist noch eine lustige Geschichte. Also, ich weiß nicht, ich glaube, es ist noch ein anderer mit mir eingewechselt worden. Ich bin nicht sicher, ob der Fournier oder irgendeiner mit mir noch eingewechselt wurde. Aber die Mannschaft ist rausgekommen nach der Halbzeit. Und der Bidou Zaug war der Assistenztrainer von Arthur Schorsch. Und dann habe ich keine Instruktionen gekriegt. Ich habe keine Ahnung, wo ich spiele. Dann habe ich Bidou gesagt: Hey Bidou, wo spiele ich? Wo bin ich? Und nachher hat der Bidou dem Trainer gesagt, das ist der Arthur Schorsch. Und dann hat er mir nur gesagt: Ein bisschen rechts, ein bisschen links und ein bisschen voran. Und so bin ich wahrscheinlich dann auf den Platz umgesäckelt. Nach 5 Minuten habe ich, glaube ich, schon Gelbe irgendwie da gegen die Schott. Aber keine tiefgehende Instruktion bekommen, die ich selbst spiele. Ein bisschen rechts, ein bisschen links und ein bisschen voran.
Gehen wir doch einen Schritt weiter. Ich glaube, die Bedeutung, die du als Spieler dort noch hast, die ist dann deutlich grösser geworden, was dazu beiträgt. Wird haben, ist die Wechsel nach Werder Bremen im 1997 mit doch immer noch sehr jungen 20, wenn ich richtig gerechnet habe. Wie ist das entstanden? Ich meine, Bremen ist im Norden von Deutschland, das ist schon auch wahrscheinlich ein bisschen anders als im Wallis, wo du herkommst und wo du, blöd gesagt, auch daheim bist und deine Wohlfühloase gehabt hast. Wie ist das zustande gekommen und was hat dich dann auch dazu bewegt, das zu machen? Ich meine, es braucht ja trotzdem immer noch Mut, mit 20 dann so einen grossen Schritt zu machen, so jung.
Ja, also es ist so zustande gekommen. Wir waren im Cup-Final 1996, also ich war ja 95, 96, 97, dreimal im Cup-Final. 1996 im Cup-Final gegen Servet in Werder Bremen geht der Oliver Neuville scouten. Als Stürmer. Und ich habe damals Innenverteidiger gespielt und ich habe einen super Match gemacht mit 19 damals und habe ein Goal geschossen in dem Match. Und nach dem Match hat sich ein Agent bei mir gemeldet und hat gesagt, Werder Bremen würde ich mich gerne kaufen. Und dann ist sofort Nein gesagt, für mich ist das nicht eine Frage. Das war gar nicht irgendwo eine Planung. Also, ich habe übrigens meine Karriere eh nie geplant, als Spieler und als Trainer nicht. Also, ich glaube, es ist noch schwierig, etwas zu planen in dem Geschäft. Und dann habe ich dann sofort Nein gesagt. Nein, das interessiert mich jetzt nicht. Ich bin jetzt hier 19, ich bin hier im Wallis mit daheim und mir gefällt es hier. Und tschüss, oder? Und dann sind die hartnäckig geblieben. Dann sind die wieder zurückgekommen auf den Sommer oder Ende Sommer, wenn die Saison in der Schweiz wieder angefangen hat. Und irgendwann im Oktober, November ist dann der damalige Sportdirektor, der Willy Lemke, das war eine sehr bekannte Figur in Deutschland, nebst dem Uli Hoeneß.
Hast du sie wieder Sachen gesehen eigentlich? Genau. Da gibt's die bekannte.
Genau. Ja. Ist dann mit dem damaligen Trainer, mit dem Dixi Dörner, ins Wallis gekommen, kam Match schauen und wir haben Abmacht gehabt, nach dem Match geht's nachts essen miteinander. Und ja, und so ist das dann plötzlich konkret geworden. Geil, aber wie gesagt, ich hatte auch keine grosse Ahnung, was das ist. Ich habe Werder Bremen natürlich gekannt, weil die einzige ausländische Liga, die wir verfolgt haben, Oberwallis, ist halt die Bundesliga gewesen. Sportschau, RAN und die ganzen Sendungen. Und dann ist Werder Bremen natürlich schon eine grosse Nummer gewesen. In den 80er, 90er Jahren ist Bremen mit Bayern München eigentlich die beste und größte Vereine gewesen in Deutschland. Oder damals der Otto Rehhagel Trainer. Da hat man das noch so mitverfolgt. Und dann haben die eigentlich mich schon im November wollen, auf den Winter. Und das ist dann für mich eigentlich keine Frage. Ich wollte das Militär machen, zuerst. Ich bin dann aber im November uns auf Bremen eingeflogen worden mit meiner Familie. Wir sind damals den Verein besuchen, die Stadt anschauen. Und ich habe dann neu auf den Winter irgendwann den Vertrag unterschrieben, aber auf den Sommer 97, oder? Weil ich habe mich entschieden, zuerst das Militär zu machen, also die RS zuerst zu machen. aus verschiedenen Gründen. Und habe dann die RS gemacht, gleichzeitig auch mit Sito die Saisonwelle fertig machen und habe jetzt Double gewonnen und bin dann nach der RS und nach dem Double auf Bremen gewechselt im Sommer 97. Und ich glaube, auch zum richtigen Zeitpunkt, ich habe 3,5 Jahre schon in der Schweiz gespielt, ich habe an die 100 damals Nationalliga Anspiel gehabt, aber ich habe, also in der Schweiz hat es eigentlich nichts mehr gegeben, oder? Der nächste Schritt in der Schweiz wäre gewesen, entweder bei Sito bleiben oder zu GC gehen. GC ist dazu mal der grosse Verein gewesen, wie es heutzutage IB und Basel sind, das ist, ja, und dann ist das Ausland natürlich eigentlich der logische nächste Schritt gewesen für mich.
Dann bist du in Bremen angekommen, immer noch als junger Walliser und spielst du bei denen, die du in der Sportschau früher geschaut hast. Ich nehme an, oder vielleicht als Frage, vielleicht hast du allein gewohnt. Wie war die Zeit in Bremen gewesen, die erste?
Ja, natürlich ein grosser Schritt, oder? Als junger Bub vom Wallis in die grosse Welt. Also es ist so, dass meine Eltern sind zuerst mitgekommen, 6 Wochen, einfach helfen, Ziegeln, die Wohnung gerichtet und so. Aber nachher habe ich natürlich nicht mit meinen Eltern gewohnt, die sind zurück ins Wallis. Und das ist nachher ein Teil vom Erwachsenwerden und Teil von Selbstständigwerden. Ich muss sagen, Werder Bremen ist ein super Verein, ist immer noch ein super Verein, ein sehr familiärer Verein. Also das ist der perfekte Schritt gewesen ins Ausland. Leute, das war ein extremes Miteinander gewesen. Wir haben ein super Team in der Mannschaft. Wir sind immer zusammen zu Mittag essen. Wir sind nach jedem Bundesliga-Match zusammen zu Nacht essen mit den Familien. Also es war wirklich eine grosse Familie gewesen. Und das hat natürlich sehr geholfen. Und der Verein ist immer noch, es gibt immer noch Leute, die da arbeiten, die vor 97, also ja, vor das ist das 28 Jahre schon da geschafft und immer noch da arbeiten. Und das macht der Verein speziell. Also das ist zum Beispiel ein Verein, den ich jedem jungen Spieler würde empfehlen, wenn er einen Schritt in die Bundesliga will machen, wenn er von dem Verein ein Angebot hätte, das absolut zumindest mal anzulösen und anzuschauen, weil das ist ein guter Schritt. Und der Schritt ins Ausland ist natürlich extrem wichtig. Oder? Du kannst, das sieht man immer wieder, du kannst einen richtigen Schritt machen oder einen falschen Schritt machen. Und das ist eine andere Welt gewesen, hat zusätzlich dann natürlich auch gemerkt, es wartet niemand auf den Schweizer. Der Schweizer ist, und das ist immer noch so, wir werden vom grossen Nachbar immer als der kleine Nachbar angesehen. Das ist eine andere Welt, das ist eine andere Kommunikationsart, das ist viel direkter, das ist Business. Sind zwar alle sehr nett gewesen, aber du kommst als Ausländer zu dem Verein und du willst den Platz von einem, der da ist. Und das ist ein bisschen eine andere Mentalität, als das wir hier in der Schweiz kennt haben, oder ich vom Wallis kennt habe. Oder? Und das musst du einfach annehmen. Entweder nimmst du es an und setzt es nachher selber um und kämpfst jeden Tag für deinen Platz. Und wenn du ein Match gemacht hast, rührst du dich nicht aus, sondern musst wieder 4-5 Trainingstage kämpfen. Weil wenn es du nicht machst, ist ein anderer da und dann nimmt er deinen Platz. Das ist einfach dein Business. Das ist dann total etwas anderes. Also, ich glaube, das ist nachher eine Erkenntnis gewesen, die ich gemacht habe. Und du musst einfach, da habe ich gelernt, du musst im Kopf extrem stark sein. Wenn du im Kopf nicht stark bist, dann hast du noch so viel Talent. Wenn du im Kopf nicht stark bist, wirst du in dem Geschäft nicht über 10, 15 Jahre auf höchstem Niveau dich noch durchsetzen. Das ist keine Chance.
Nehmen wir uns doch dort vielleicht gerade ein bisschen mit in die Anfangsphase bei Bremen, weil dort hat es ja noch ein paar andere Umstände gegeben, die auch nicht ganz einfach waren. Gemäss Recherche ist der Trainer nicht allzu lange noch geblieben, der Dörner.
Ja.
Dann ist der Sitka gekommen. Ja. Habe ich nicht gekannt, muss ich ehrlich sagen. Ja. Der dann noch gekommen ist, den habe ich dann aber gekannt. Den kennt, glaube ich, jeder. Das war der Felix Maga.
Ja.
Wie war die Eingewöhnungsphase für dich als Spieler? Ich meine, du bist relativ gut zum Zug gekommen, was auch nicht immer geil ist, wenn man zu einem neuen Verein kommt. Mit diesem Trainerwechsel, Mannschaft ist, glaube ich, relativ konstant, plus minus im Gross so gesehen, über die Jahre, die du in Bremen gewesen bist, mit ein paar Ausnahmen. Wie war das für dich dort gewesen?
Ja, also ich habe mir das alles erkämpfen und erarbeiten. Aber wie gesagt, Bremen war wirklich ein guter Verein gewesen, für den ersten Schritt zu machen. Es war wirklich sehr ein familiärer Verein gewesen. Es hat aber extrem viele Trainerwechsel gegeben. Also man muss vielleicht kurz zurück. Der Otto Rehhagel ist, glaube ich, 2 Jahre vorher weggegangen oder 1,5 Jahre vorher weggegangen. Der ist ja, weiß nicht, 10, 15 Jahre da, oder 20 Jahre. Und nachher das sieht man bei vielen Vereinen, wenn jemand so lange da ist, plötzlich greift es nicht mehr. Dann braucht es eine gewisse Zeit. Oder? Und dann ist der Dixi Dörner nach ein paar Monaten weg gewesen, dann ist der Sitka gekommen. Als Spieler ist natürlich das total anders als Trainer. Oder? Als Spieler bist du total auf dich fokussiert. Ich bin das Wichtigste da. Ich muss schauen, dass ich dem nächsten Trainer, der da ist, dass ich meinen Platz kann erkämpfen und erspielen. Und das war eigentlich mein Ziel gewesen. Und dann darfst du gar nicht gross darauf schauen, wer das da kommt. Oder? Meine größte Sorge war, ich will spielen am Wochenende. Das war das Wichtigste für mich. Oder? Das habe ich gemacht, habe mich sehr wohl gefühlt da im Verein. Und du hast den Magad angesprochen, dann ist der Magad gekommen. Das war nicht eine schöne Zeit für mich persönlich. Ich habe jetzt Mühe mit der Art und Weise, nicht mit dem Menschen, aber mit der Art und Weise, wie er kommuniziert hat, wie er war. Aber ich habe euch extrem viel aus der Zeit mitgenommen, als Spieler, aber euch für meine Trainertätigkeit da, also absolut. Aber das war eine Zeit, wo ich jeden Tag 8 Monate lang mit Angst bin zum Training fahren. aber ich tue ja nicht ihm die Schuld geben. Also er hat die Art und Weise, wie er kommuniziert, und ich habe mit dem nicht umgehen können. Also ich muss ja schauen, wie kann ich mit der Art von einem Menschen umgehen. Ich kann ja nicht von ihm erwarten, dass er sich ändert. Oder? Ich habe einfach Mühe mit dem. Ich habe euch, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe bis zu dem Zeitpunkt eigentlich auch noch nie Widerstand erfahren in meiner Karriere. Ich bin mit 16 die erste Mannschaft gekommen, in Sitto. Ich bin Dricho, ich bin Stammspieler geworden, ich bin Nazi gekommen, ich habe Turniere erlebt, ich habe ja alles erreicht. Dann bin ich in Süßland, ich habe den allerersten Match in der Bundesliga nicht von Anfang an gespielt, und nachher habe ich von Anfang an gespielt, habe meinen Platz mehr erkämpft, bei jedem Trainer, der ist gekommen, und plötzlich ist einer da, der das Leben schwer macht, oder? Und das ist auch Teil vom Leben und Teil vom Fußballerleben. Also, und dann musst du mit dem Lehrer umgehen. Aber ich habe Angst jeden Tag. Ich bin wirklich nicht gerne ins Training gegangen. Und ich habe euch eigentlich mir damals gesagt, wenn der noch da ist im Sommer, dann will ich zurück in die Schweiz, dann will ich mich fähren. Und dann ist er entlassen worden.
Ich nehme an, die Medizinbälle, die haben nicht den Weg in deinen Traineralltag gefunden.
Nein, das war nicht das Problem. Also die Trainings, ich habe kein Problem gehabt, hart zu trainieren. Ich glaube, jeder Profi will hart trainieren. Das war nicht das Problem. Es war mehr die Kommunikation, die Art und Weise, der Zynismus. Es ist nie gewiss, woran du bist. Es ist keine Wertschätzung gespielt. Ich habe keine Wertschätzung gespielt. Eher so Sachen. Wirklich eher auf der kommunikativen Art, als im Fußball eigentlich nichts zu tun gehabt. Und wenn du das natürlich, wenn du keine Wertschätzung spürst als Mensch, oder wenn du dich irgendwie, dann leidest du Selbstvertrauen, dann spürst du auch keine Wertschätzung als Spieler. Ich kann einfach mit der Art nicht umgehen. Punkt Schluss. Also nicht China-Fehler, ich habe mit dem Problem gehabt.
Du hast die Zeit angesprochen, wo er dann auch entlassen worden ist. Dort ist dann nachher der andere Trainer gekommen, nämlich ein gewisser Thomas Schaaf. Trainerlegende, der eben gleich lang da war wie der Otto Rehhagel dann schlussendlich. Mit dem ist dann gerade abgegangen. Sind im Pokalfinale gekommen, haben dann auch gewonnen in einem legendären Spiel. Kann ich wärmstens empfehlen. Ich habe es gestern nachgeschaut.
Okay.
Schon sehr eindrücklich, halt auch, was dort noch so auf dem Feld steht und auf der anderen Seite vor allem. Er gewinnt das Spiel im Elfmeterschießen. Du hast Elfmeter geschossen. Ja. Ich muss jetzt ganz ehrlich sein, also vielleicht habe ich das auch nicht mehr so in Erinnerung, aber bei mir wärst jetzt du eher nicht der Typ gewesen, den ich in Erinnerung hatte, dass der Benaldi würde schiessen, aber schon eiskalt in die linke obere Ecke Malikan reingehauen. Hast du noch eine geile Grosschance, also du kommst nicht dem Ball vorbei, magst du dich erinnern?
An die Chance nicht mehr.
Es ist ein Weitschuss und der Kahn lässt den Ball prallen, da kommen zwei Spieler. Ja.
Waage ist irgendwo.
Und der eine die trifft den Ball mit dem Kopf und du kommst als zweite nebendran durch. Und du wärst aber besser postiert gewesen. Hätte auch möglich gewesen, dass du den machst, auf jeden Fall, auf was ich raus will. Fantastisches Erlebnis oder?
Ja, absolut. Also, der Trainerwechsel ist gekommen, ich glaube 4 Tage vor dem Bundesliga-Schluss. Wir waren auf dem Abstiegsplatz gewesen. Wir haben wirklich den Abstiegskampf, habe ich da kennengelernt, oder? Und der Thomas Schaaf ist gekommen und natürlich einen total anderen Ansatz gehabt. Der Thomas Schaaf ist eine Legende im Club gewesen, hat da sein ganzes Leben bei Werder Bremen gespielt, Nachwuchs trainiert und hat sofort einen total anderen Ansatz gehabt. Also, Ansatz von Vertrautheit, von Vertrauen, von Familie, von Miteinander und nicht nur alles ist schlecht. Und die Art hat alle Spieler eigentlich gepasst. Und wir haben uns dann noch retten, wir sind nicht abgestiegen und wir sind noch Cup-Final gekommen. Ich muss euch sagen, der Felix Magath hat natürlich das gemacht bis in das Cup-Finale. Also, und im Cup-Finale haben wir dann aber mit Thomas Schaaf gespielt. Also, und das war natürlich ein unglaubliches Erlebnis gewesen. Also, Berlin, Cup-Finale, deutscher Pokal ist unglaublich gross in Deutschland. 80.000 Zuschauer oder 85.000 in dem Stadion gegen Bayern München. Wir sind total Aussenseiter gewesen. Wir sind fast abgestiegen. Ich glaube, ist das das Jahr, das war 99 gewesen? Das Jahr vom Triple von innen, was, glaube ich,
ich meine, Champions League Finale noch verloren haben.
Verloren, oder, genau, legendär. Sie haben da, genau. Und ja, unglaublich gesehen. Und nachher noch der Penalty schießen, der Penalty dritte, bin ich ja, recht überzeugt gewesen. Linke obere Ecke, immer so einen Zwischenschritt rein machen und dann nicht gross gezweifelt, der dritte zu tun. Ich muss aber sagen, wir haben, das ist auch wieder so ein psychologisches Spiel, wir haben, ich glaube, ist der erste oder zweite Schütze hat der Penalty verschossen.
Ja.
Und ab dem Moment ist bei mir der Druck abgefallen. Weil ich gewusst habe, wenn ich verschieße, bin ich der Einzige. Und dann bin ich recht locker zu dem Penalty hingelaufen und habe noch mit guter Überzeugung drin geschossen. Ja, und da erinnere ich mich noch, also Bayern hat die, ich weiß nicht mehr genau, ob der Effenberg oder der Matthäus zum Penalty angelaufen ist. Und wenn er noch drei hätte getan, hätte die Schei gewonnen, also weil wir einen verschossen haben. Und dann schießt er drüber und so ist dann darauf gekommen, dass wir gewonnen
haben. Also ich kann dir sagen, der Effenberg hat drüber geschossen.
Effenberg, ja. Aber wenn der getroffen hätte, hätte die Schei der, also ich bin eigentlich schon auf dem Weg in die Kabine gesehen, wenn er angelaufen ist. Und dann hat er verschossen und dann hat er Frank Rosch getroffen und Schien wieder verschossen und so sind wir göpsig. Und das ist ein unvergessliches Erlebnis. Ich gesehen,
ja. Pokal 4 Bremen versus Pokal 4 in Sion?
Oder
in
ja, Sitte? Alles grösser. Das ist natürlich alles grösser. Das kann man auch nicht vergleichen. Oder? Ich meine, Bremen ist natürlich viel grösser Stab, viel mehr Einwohner, Autokorso auf dem Marktplatz, auf dem Marktplatz sein, da oben mit dem Pokal. Das sind Sachen. Es ist eh alles eine Nummer grösser bis zwei Nummer grösser, wenn du ins Ausland gehst. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Meine, Deutschland hat 85 oder 90 Millionen Einwohner mittlerweile, glaube ich. Und wir haben halt diese knapp 10 mittlerweile. Das war ja vor 30 Jahren noch anders. Es ist einfach alles kleiner oder halt grösser. Ja. Aber ich glaube, die emotionale Bindung war natürlich total anders zur Seite. Oder? Klar. Aber schon speziell. Ein deutscher Pokalsieger, ja.
Das Jahr darauf sind wir dann gerade nochmal im Pokalfinale gesehen. Dort bist du eingewechselt worden.
Ja.
Dort haben sich Bayern dann gerecht und mit 3-0 gewonnen. Nehmen wir uns dort noch kurz ein bisschen mit. Ist die Erwartung, dass er den heimholt? Oder sind er als klarer Underdog in die Partie gegangen? Oder?
Ja, gegen Bayern München bist du immer als Underdog zu diesem Zeitpunkt reingegangen. Ich bin 4 Monate verletzt. Ich hatte im Dezember eine Rico-Verletzung. Und niemand hat genau gewusst, warum. Und bin dann raus gewesen. Und bin irgendwie 2 Wochen vor dem Cup-Finale bin wieder zurückgekommen. Und dann habe ich mich natürlich, für mich ist das trotzdem ein super schönes Erlebnis gewesen, weil ich dann nach 5-monatiger Verletzung, und das war recht schwierig gewesen, wieder auch spielen konnte. Wir haben da 3-0 verloren, aber für mich ist es eigentlich ein Sieg gewesen, weil ich ohne Schmerzen wieder kann spielen konnte in dem Cup-Finale. Aber wir hatten auch keine Chance gehabt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber eben auch da, 2 Jahre hintereinander in einem Cup-Finale. Also ich sehe, die ersten 3 Jahre mit Sito in einem Cup-Finale, Cup-Sieger, nachher wahrscheinlich ein Jahr, 2 nicht mit Bremen und dann die letzten 2 wieder. Also ich bin recht viel im Cup-Finale gestanden da und das ist dann nicht so weitergegangen in meiner Karriere.
Ja, der Cup hat noch einige spannende Geschichten gebracht. Können wir vielleicht auch noch mindestens einmal, habe ich im Kopf, darauf zurück. Aber jetzt erzählst du ja zumindest, so wie ich es wahrnehme, Bremen eben vom Verein her, auch von der Spielzeit her, von den Trainer her, tun das ja alles eigentlich ausschließlich positiv. Gleich hat es dann ein bisschen später den Wechsel gegeben. Mhm. Hat es da einen Bruch gegeben mit Bremen? Oder nehmen wir uns da vielleicht schon mit,
was dort passiert ist? Nein, aber nicht. Also ich habe 4-Jahres-Vertrag unterschrieben. Ich bin dann nach 3,5 Jahren weg von Bremen. Meine Träume ist immer gewesen, im Süden zu spielen. Ich wollte immer in Spanien oder Italien spielen. Immer von der Lebensqualität, Sonnenschein, Sonnenbrille, das Käferli vor der Terrasse, oder? Aber ich habe 10 Jahre im Norden gespielt. Also schlechtes Wetter, irgendwie 8 Monate im Jahr. Also. Die Situation war so, ich habe... Ich habe mich sehr gut in der Bundesliga etabliert. Ich bin da wirklich gut geworden und habe dann ein konkretes Angebot von Borussia Dortmund. Das war damals eigentlich die Nummer 1 mit Bayern. Und ich habe dann schon im Herbst, Herbst 2000, glaube ich.
Müsste 2000 sein.
Habe ich dann zugesagt, mündlich, dass ich zu ihnen komme im nächsten Sommer. Und dann ist Atletico Madrid gekommen. Der Süden, oder? Damals zweite Liga, aber Atletico war ein riesen Verein gewesen, oder immer noch. Und ja, dann habe ich mich entschieden, mein Wort zu brechen. Ich habe einen Handschlag gegeben, keinen Handschlag, und habe dann aber mein Wort gebrochen, weil ich einfach auf Madrid wollte. Madrid war der Süden gewesen. Es war auch finanziell nochmal eine andere Liga gewesen, als damals bei Dortmund.
Trotz zweiter spanischer Liga, ist das so gewesen?
Also, ja. Ja,
schon noch krass,
also das war ja unglaublich gewesen, auch finanziell, was die damals geboten haben. Ich habe aber dann das Geld nie gesehen. Es war ein riesen Chaos gewesen mit Atletico damals in Spanien und so, aber ich glaube, da müssen wir nicht zu tief drin gehen. Ich habe mich dann entschieden aus diesen zwei Gründen, bin da sehr ehrlich. Ich habe einfach immer noch Süden Welle. Das ist ein riesen Verein und ich habe es auch nie bereut. Also es ist zwar nicht so rausgekommen, wie ich wollte, aber ich habe es nie bereut. Es ist ein super schönes Jahr gewesen.
Du sagst ja auch, heute noch habe ich gelesen, dass Vicente Calderón eins von deinen Top 4 Stadien ist, wenn es mir recht ist. Beschreib uns dort mal die Atmosphäre.
Ja, das ist natürlich auch ein legendäres Stadion gewesen, oder? Eine Autobahn ist unter der Haupttribüne durchgegangen. Es war sehr, sehr steil gewesen. Es ist ein extremes, ja, legendäres Stadion und einfach ein riesen Verein. Also Atletico Madrid ist neben Real Madrid und Barcelona der drittgrößte Verein von ganz Spanien. Das habe ich damals in der zweiten Liga vor fast 24 Jahren damals kann ich miterleben. Überall, wo wir sie gegangen sind, Tausende von Fans vor dem Hotel gewesen, oder Hunderte von Fans, zum Teil Tausende Fans vor dem Hotel gewesen. Also das war wirklich ein grosser Verein. Du hast das überall gespürt, oder? Und der Druck hast du natürlich auch gespürt. Wir haben jeden Heimmatch 50.000 Zuschauer gehabt. Von der Schweiz auf Deutschland war ein riesen Schritt, eine andere Welt. Aber von Deutschland auf Madrid war nochmal eine andere Welt gewesen. Das ist einfach nochmal, du hast gemerkt, jetzt bist, obwohl es zweite Liga sind, aber du bist von der Bedeutung vom Verein, von der Größe vom Verein, du bist eine Stufe, du bist zoberst irgendwo, oder, wie die gelebt haben. Also, nachher ist die ganze Kultur ist anders. Das ist einfach sehr interessant gewesen. Ich habe Sprache gelernt, ich habe Leute kennengelernt, ich bin immer noch in Kontakt mit Leuten, obwohl ich nur ein Jahr da war in Spanien. Das ist super interessant gewesen. Aber es war sehr, sehr schwierig gewesen. Auch da eine andere Welt. Wir Schweizer waren damals nicht Europäer gewesen. Zu der damaligen Zeit hast du davon 3 oder 4 Nicht-Europäer in deinem Kader haben. Und ich bin halt als Nicht-Europäer da gewesen. Also ich habe geholt als Schweizer wie ein Brasilianer, wie ein Argentinier. Das haben wir in Deutschland nicht gehabt. In Deutschland sind andere Abkommen gewesen. Da bin ich gewesen, wie ein Deutscher zum Beispiel. Und das ist auch ein Grund gewesen, warum ich dann sicher nicht so viel gespielt habe. Aber es war sehr eine interessante Zeit gewesen.
Du hast dann nach dem Wechsel aber trotzdem, also im Februar hast du den ersten Einsatz gehabt, ja, unter Marcos Alonso. Das ist der Vater vom ehemaligen Chelsea-Spieler.
Ja.
Auch dort gibt es ein paar Parallelen zu dem Einstand nachher bei Werder Bremen. Auch dort ist der Trainer dann relativ schnell müssen gehen. Müssen schauen, ob es richtig ausfällt. Cantarero.
Mhm. Ist dann vom Nachwuchs, glaube ich.
Genau, ja. Hat für den Rest von der Saison übernommen. Ich glaube, keine einfache Saison gesehen dort, oder?
Nein, ist aber natürlich nicht. Also, look, es ist, glaube ich, es ist nie einfach, wenn du mit in der Saison als Spieler im Winter irgendwo hingehst. Nachher gehst du noch irgendwo hin. Ich kann sich nicht Spanisch kennen, oder? Ich kann Deutsch kennen, Französisch, ein bisschen Italienisch, aber überhaupt nicht Spanisch. Zu der Zeit auch wieder. In Spanien hat fast niemand Englisch können reden. Also, wir haben dazu mal einen Franzosen im Team gehabt. Zwei Portugiesen, die haben Englisch kennen und alle anderen haben Spanisch geredet. Vom Staff hat niemand etwas anderes kennen außer Spanisch. Also, wenn ich im Training war, ich habe natürlich da auch sehr viel gelernt, oder? Wie fühlt sich ein Brasilianer, wenn er, oder ein Afrikaner, der nicht Deutsch kann oder die Sprache nicht kann, wenn er in die Schweiz kommt, wenn er im Training ist? Wenn wir ihn nie gemacht haben und ich bin als erster da gestanden, bin ich sofort zurück, mich als Nummer 4 in die Kolonne drin. Ich habe einfach gesagt, ich muss jetzt zuerst schauen, was ihr da macht, ich verstehe kein Wort, oder? Das sind so Sachen. Also, Das habe ich dir damals gelernt. Du musst gleich irgendwo schauen, dass du einen Zugang findest zu einem Teamkollegen, dass du ja nicht ganz isoliert bist, weil du willst ja auch in dich integrieren. Und das war sehr eine sehr interessante Zeit, war sportlich sehr schwierig. Zweite Liga, wäre unbedingt wollen oder müssen aufsteigen, weil sie aber kommen im Dezember, wenn ich bekomme, glaube ich, irgendwie auf Platz 10 oder 11 gewesen, recht weit zurück. Und dann habe ich angefangen zu spielen und es war nicht einfach gewesen. Also ich glaube, es war jetzt nicht immer super gewesen am Anfang. Es ist ein total anderer Fußball. Ich muss sagen, zweite Liga Spanien viel technischerer Fußball gewesen als Bundesliga damals. Also es sind unglaubliche Spieler dabei gewesen in der Mannschaft von Atletico Madrid. Und am Schluss haben wir es, glaube ich, mit der Tordifferenz haben wir es dann nicht geschafft. Aber im Sommer habe ich den dritten Trainer erlebt, dann, in 4 Monaten, also 5 Monaten. Es war eine andere Wahl gewesen.
Bevor wir jetzt zum dritten Trainer kommen, magst du dich noch an den 27. Mai 2001 erinnern? Mm-mm. 55. Minute?
Nein.
Jedem Fußballfan wird da wahrscheinlich das Herz aufgehen, weil dort ist ein Spieler reingekommen, der ja, also sicher im Weltfußball Geschichte geschrieben hat. Kannst du uns vielleicht dort mal erzählen, wer das war und wie du das erlebt hast?
Das müsste Fernando Torres gewesen sein, oder?
Ja. Richtig.
Ja, El Niño, hast du dem gesagt. Der Fernando war 16, glaube ich, und der ist kurz vorher ist der, glaube ich, Europameister geworden mit der U16-Nazi oder U17-Nazi von Spanien. Ich habe den nicht gekannt, oder? Und dann weiss ich noch, wir haben Match gehabt im Vicente Calderón, 55.000-60.000 Zuschauer. Und er und 2-3 Teamkollegen von ihm, die uns in der Europameister wurden, 15-jährige Büben, sind, dann haben sie gratuliert, dann haben sie schon auf Platz geholt. Dann haben sie gratuliert. Da haben 60.000 Zuschauer dann nochmal geschreit von Torres. Also irgendwo, ich habe ja die Medien nicht verstanden, Spanisch nicht verstanden in der Zeit. Wahrscheinlich haben alle schon gewusst, das ist ein riesen Talent. Dann ist er gekommen und dann war es unglaublich gewesen, oder? Und nachher hat er mit ihm trainieren. Und da war es natürlich recht schnell gewesen. Also der hat damals schon körperlich extrem stark gewesen, brutal schnell. Mit 16 hat er schon ein super Gesamtpaket gehabt. Und dann ist er auch eingewechselt worden und dann ist er recht schnell, ist er dann einfach der Stürmer Nummer 1 geworden in der Mannschaft und das Idol. Und ich habe das ein bisschen zu wenig mitbekommen, aber da muss so viel Liebe gekommen sein von den ganzen Fans, aber auch extrem viel Druck von einem 16-, 17-jährigen Buben, den er da hatte. Ja.
Ja, und sportlich auch mit dem Fernando Torres ist es dann eben zu dem nächsten Trainerwechsel gekommen. Auch hier wieder etwas gelesen, du musst mir sagen, ob es stimmt, aber der Luis Aragonés ist das gewesen, wo du gesagt hast, dass er die speziell geprägt hat,
ja.
Obwohl der zumindest gemäss dem, was ich gesehen habe, dann eben in der zweiten, also in der Vorrunde, also im zweiten Halbjahr, einsatzmässig nicht mehr so zum Zug gekommen ist.
Richtig, ja. Es ist ja so, auch da vielleicht gerade wieder, aber wie gesagt, wir sind im ersten Training, wo der Luis Aragonés ist, im Sommer, waren wir 39 Spieler gewesen. 39 Spieler. Die sind von überall zurückgekommen. Also Atletico hat so viele Spieler gehabt, überall ausgelehnt. Die sind alle zurückgekommen und im ersten Training sind fast 40 Spieler. Die Fußball gespielt haben, wissen, der Fußballkader besteht aus 20 bis 25 Spieler. In einem Profi mit den Goalies sind so vielleicht 28. Oder? Also da bist du da gekommen. Und nachher wiederum, man hat da von 3 Nicht-Europäer, glaube ich, haben. Und wir waren im ersten Training 7 gewesen. Der Luis Aragonés ist von Mallorca gekommen. Mit Mallorca hat er die Champions League Qualifikation geschafft, ist aber in die zweite Liga gekommen. Auch da wieder die Bedeutung von, du kannst endlich Champions League trainieren, aber du kommst in die zweite Liga zu Atletico Madrid. Also der Verein hat eine unglaubliche Kraft und Bedeutung gehabt. Er hat 2 Spieler von Mallorca mitgebracht, Ausländer. El Mono Burgos, der argentinische Nationalgoalie damals, der hat schon mal eine Bewilligung bekommen. Und der, ich glaube, Stankovic war Linksfuß, der ist von Mallorca, der hat die zweite Bewilligung bekommen. Und dann hat es, glaube ich, noch eine oder 3 oder 4 hat man davon sein. Und wir waren halt da 4 Spieler gewesen. Und dann hat der Luis Aragonés aber schon 2 andere Ausländer gesagt, ihr könnt einen Verein suchen, ihr werdet hier nicht die Bewilligung kommen. Und mir und dem anderen Mitspieler, der hat Mirsad Hibic, heisst der, Innenverteidiger von Bosnien, Captain, glaube ich, von Bosnien Nationalmannschaft, hat gesagt, ihr zwei macht die Vorbereitung und wer besser ist, bekommt dann die Bewilligung. So ist das halt gewesen. Und dann bist du in die Vorbereitung drin. Und ich habe mir dann in der Nazi im August den Meniskus gerissen. Und musste dann eine Operation haben. Und bin dann natürlich 3-4 Monate alt gewesen. Und dann hast du die Bewilligung, du mir so Hibic gegeben. Dann hat der, dann sind die Ausländerplätze natürlich schon mal besetzt gewesen, oder? Und dann habe ich meine OP gehabt, meine Reha gehabt. Und bin dann zu Madrid und habe hab einfach trainiert und geschaut, was passiert auf den Winter. Und so war meine Situation gewesen. Und darum habe ich natürlich da nicht spielen. Habe dann trainiert, bin dann zurückgekommen. Habe gut trainiert. Der Aragones ist, hat mich geprägt, weil er eine unglaublich ehrliche Kommunikation hatte. Direkte und ehrliche Kommunikation. Hat natürlich aber, wie gesagt, die Hälfte wahrscheinlich nicht verstanden. Aber Mitspieler haben mir natürlich auch gesagt, der Aragones ist eigentlich von allen Spielern in jedem Verein eigentlich geliebt worden. Und das ist sicher nicht gewesen, weil er jedem gesagt hat, wie gut das bist und wie gut das aussiehst, sondern einfach, weil er eine direkte und ehrliche Kommunikation gehabt. Das ist ja zum Beispiel etwas, was ich da immer wieder probiert rauszunehmen, auf meinem Weg nachher. Oder? Und im Winter hat er mir dann gesagt, aber wir waren erst im Winter mit diesen Spielern, mit diesen Ausländern. Und dann war auch klar, dass er als Trainer jetzt nicht den Ausländerplatz neu verteilt. Und dann bin ich ausgelehnt worden. Dann haben sie gesagt, hey, schau für eine Ausleihe. Und es hat Möglichkeiten gegeben, mich auszulehnen in Spanien. Aber wir dazu mal mit dem, als Schweizer sind wir mit dem Leihsystem nicht so, es war nicht so bekannt gewesen mit uns. Es sind nicht so viele Spieler ausgelegt worden wie in Spanien zum Beispiel, wo das gang und gäbe war. Und dann ist die Möglichkeit gekommen, zum HSV zu gehen, wo ich natürlich schon kennt habe, unserer Bundesliga. Oder? Und da habe ich mich natürlich vertrauter gefühlt als irgendwo in einen anderen spanischen Verein zu gehen. Und so ist mein Weg dann weitergegangen.
Ja, du legst eigentlich genau durch den roten Teppich an für den nächsten Schritt, nämlich den Hamburger Sportverein, ja. Wo du den Wechsel gemacht hast. Auch dort würde uns natürlich wieder interessieren, wie der Kontakt entstanden ist und vor allem, was dazu geführt hast, dass du dich für sie entschieden hast. Eben, du hast gesagt, die Spanier hat es auch noch Möglichkeiten ja. gegeben. Was war ausschlaggebend beim Hamburger SV?
Also der Ausschlag war, dass der HSV auch schon Interesse hatte, bevor ich zu Madrid bin. Aber ein direkter Transfer von Bremen auf Hamburg ist sicher nicht so gut. mit einem Umweg ist er auch nicht super, aber weil das ist natürlich eine grosse Rivalität zwischen Bremen und Hamburg. Und dann sind die zurückgekommen und haben wieder Interesse gezeigt. Und ich war 3,5 Jahre in der Bundesliga, ich habe die Bundesliga gekannt. Und es ist klar, wenn du 6 Monate nicht spielen als Spieler, dann willst du irgendwo gehen, wo du das Gefühl hast, du hast die grösste Chance zum Spielen. Und, aber in der Bundesliga hatte ich natürlich einen gewissen Namen damals auch gehabt. Und habe gewusst, hier habe ich sicher bessere Chancen, als wenn ich da irgendwo auf Spanien gehe, wo mich wieder niemand gross kennt. Und so bin ich dann auf Hamburg ausgelehnt worden, mit einer Käufoption im April oder im Mai von Seite vom HSV.
Du sprichst es an, eben, wir haben das so auch uns schon überlegt, auch mit Umweg kein einfacher Wechsel. Ja. Hast du Reaktionen gegeben von deinem Bremer Umfeld, das du ja sicher noch gehabt hast zu dem Zeitpunkt, oder vielleicht sogar eben bis heute?
Mag ich mich jetzt gerade so nicht daran erinnern, das heisst wahrscheinlich eher nicht so viel. Man muss auch sagen, dazu mal immer noch, das war immer noch die Zeit gewesen, vor sozialen Medien, Internet hat es gegeben, aber ich bin jetzt nicht jeden Tag irgendwo im Internet in Foren gelesen, was die Fans vorher schreiben, und das soll man so vermeiden, als Spieler und als Trainer. Und so ist das recht okay gewesen. Also ich bin dann eigentlich auch gut aufgenommen worden in Hamburg von den Fans und auch von den Spielern. Also. Aber ich muss noch dazu sagen, also, ich bin gar nicht gerne weggegangen von Spanien. Ich bin viel darauf angesprochen worden, nach meiner Karriere, ja, das Jahr Spanien, das war ein Fehler gewesen und so. Und ich habe gesagt, nein, das ist überhaupt nicht. Also, das war in meinen Träumen gewesen, das war ein super Jahr gewesen, ich habe wirklich gute Leute kennengelernt und ich habe nicht weggehen. Also, ich habe mich super wohl gefühlt in der Mannschaft. Es war nicht einfach gewesen, wegzugehen. Ich wollte einfach spielen, oder? Aber, also, ich habe den Schritt nie bereut. Das war wirklich eine coole Erfahrung in Madrid. Und, nein, nachher bei Hamburg jetzt eigentlich nicht gross. Stammspieler bin ich da recht schnell geworden. Und dann hat der HSV auch die Option gezogen, Magie hatten, für mich nachher zu verpflichten.
Ja, das heisst, du hast gespielt, du hast in der ganzen Zeit die Champions League gespielt, bist auch Captain gewesen, ist auch deine längste Station. Würdest du sagen, es ist auch eine von den engeren Verbindungen zu einer Stadt und zu einem Verein von deiner Karriere jetzt?
Ja, natürlich. Also wenn du 5,5 Jahre irgendwo bist als Spieler, das ist natürlich eine lange Zeit, oder? Sagen wir mal, eine durchschnittliche Karriere geht 10 bis 15 Jahre. Das ist ein Drittel von einer Karriere oder vielleicht sogar die Hälfte, wenn du es nur 12 Jahre machst. Und dann ist das natürlich extrem viel. Das ist sehr lang, oder 5,5 Jahre. Ja, da ist alles drin gewesen. Da ist drin gewesen Abstiegskampf, da ist drin gewesen Trainerentlassung, natürlich wieder extrem viel. Das ist ein sehr, sehr instabiler Verein gewesen. Ein riesen Staat, ein schöner Staat, ein grosser Verein. Auch da wieder jeden Match 55.000 Zuschauer. Champions League kann noch spielen, Europapokal kann noch spielen. Und dann wieder im Abstiegskampf dabei sein. Also, ob jetzt alles miterlebt, oder? Dankbar. Auch da wieder viele Leute kennengelernt. Aber ich glaube, die engste Beziehung war Werder Bremen. Einfach aus dem Grund, das war meine erste Station. Oder? Als Bub vom Wallis weg ins Ausland. Und dann hast du dann, ist natürlich das, hat eine größere Wirkung auf mich als Mensch, als nachher die 5,5 Jahre. Aber ja, nach wie vor, ich verfolge die Vereine mit grossem Interesse immer noch.
Ja, jetzt vielleicht noch nicht zu fest, aber kurzer Exkurs in die Trainerwesen. Du sagst, du verfolgst die Mannschaften. Es hat ja jetzt vor kurzem auch Gerüchte gegeben um eine Rückkehr zum HSV. Was ist da etwas dran gewesen?
Es hat einmal ein Gespräch gegeben, ein loses Gespräch. Aber Gespräche im Fußball gibt es viel. Also, es ist immer so, wenn zwischen einem Gespräch und einem konkreten Vertragsangebot als Spieler und als Trainer sind recht lange Wege und recht komplizierte Wege. Also da ist nicht viel mehr dran gewesen, als einmal ein Gespräch mit jemandem von den Verantwortlichen. Was immer gut ist, weil man weiß ja nie, wo die Leute sind in ein paar Jahren, wo ich bin in ein paar Jahren. Aber ich würde mich jetzt nicht so sagen, dass da etwas extrem Seriöses ist dahinter gewesen.
Aber so eine Rückkehr grundsätzlich zum HSV, auch in der aktuellen Situation, war jetzt nichts gesehen, wo du per se Nein gesagt hast?
Also sicher nicht von vorne hinein Nein sagen. Also es ist, wie gesagt, ich habe da natürlich eine extrem lange Zeit erlebt. Ich kenne den Verein, ich kenne die Stadt, ich habe da alles erlebt, was man erleben als Spieler. Zum Glück kein Abstieg. Und das ist ein hochinteressanter Verein und eine super schöne Stadt. Also würde ich sicher nicht jetzt einfach so sagen, nein, das kommt nicht in Frage. Aber wie gesagt, ich habe am Anfang vom Podcast gesagt, ich habe recht wenig geplant in meinem Leben. Ich glaube auch nicht, dass man eine Trainerkarriere gross planen kann. Das Geschäft ist so schnelllebig geworden. Es braucht immer zwei Seiten, wo das Momentum stimmt, im Privatleben und darum schauen wir, was die Zukunft bringt.
Wenn wir jetzt hier schnell auf unsere Liste von Spielern schauen, wo du mit ihnen zusammengespielt hast, hast du ja vorher auch schon ein bisschen angedeutet, dass das Umfeld ein bisschen instabil war. Aber wenn ich jetzt rein so schaue, was alles, mit wem du so ein bisschen zusammengespielt hast, wie hat sich der Spieler Raffi Wicki in dieser Phase von seiner Karriere, du bist etwa dort angekommen, auf dem Weg zum besten Alter im Fußballeralter, in das Fußballeralter rein, was hat dich dort am meisten prägt und wie hast du dich vielleicht auch verändert?
Ja, ich denke, ich bin da sicher erwachsen geworden, oder? Ich bin da nicht mehr der junge Bub, der kleine Schweizer gekommen, sondern ich bin da gekommen auf Hamburg, nachdem ich 3,5 Jahre Stammspieler war in der Bundesliga, nachdem ich wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt irgendwie an die 40 Länderspiele schon hatte, ich habe eine Auslanderfahrung in Spanien gemacht, also du kommst natürlich mit einem anderen Stellenwert in der Verein drin, als damals, als ich zu Bremen bekomme. Und ich bin auch älter gekommen, aber habe mich natürlich entwickelt. Ich hatte da sicher eine Top-Zeit gehabt. Bin da eigentlich immer Stammspieler gewesen. Ja, da habe ich da das höchste Niveau kennenlernen mit der Champions League. Auch da wieder einen Träumer füllen. Als Clubspieler, als Spieler im Club ist der Champions League das höchste, was du kannst machen und willst machen. Ich habe das dürfen, wenn es nur eine Saison war, aber das ist heute auch sogar einmal noch Captain in Porto im Champions League Match. Also, das sind so Sachen, die, ja, das kriegst du nicht einfach so gegeben. Das erarbeitest du dir. Also, das ist nicht, das gibst du nicht einfach so, oder der Stellenwert. Und das ist heute auch. Insgesamt, ich habe 9,5 Jahre Bundesliga können spielen. Und ich glaube, ich darf mit gutem Gewissen sagen, ich bin 9,5 Jahre eigentlich Stammspieler in der Bundesliga. Und das ist nicht einfach. Also, ich glaube, jeder, der ins Ausland geht, der die Chance hat, ins Ausland zu gehen von der Schweiz, in die Top 5 Ligen, der weiss, hey, puh, wenn sich einer 9 Jahre irgendwo durchsetzt, das ist nicht irgendwo Zufall. Und das ist mir passiert, auf das bin ich stolz und habe mich da einfach, bin da sicher erfahrener geworden, habe mich da als Mensch weiterentwickelt. Ja.
Und ja, du hast es auch selber ja schon angedeutet, du hast eigentlich wirklich alles erlebt. unter anderem auch, da sind wir wieder beim Göpp. Szene, die bis heute im deutschen Göpp oder im Match, ja. wo legendär ist. Der ganze Skandal rund um Robert Heutzer heisst er, glaube ich, sicher Heutzer. Du bist auch auf dem Feld gestanden. Hast auch schon ein paar Mal darüber erzählt, aber vielleicht gleich noch, wie ist das dort gesehen? Wie hat man das mitbekommen auf dem Feld?
Also wer hatte damals den Göpp-Match gegen Paderborn? Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Liga Paderborn war, wie sie Bundesliga war. Das ist, ich weiß nicht, sind die damals die Bundesliga? Ich weiß nicht mehr genau. Wir waren klarer Favorit gewesen, wir haben auch gestartet, wir waren auch klar besser gewesen. Wir haben, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, vor gewesen. Ich glaube, wir sind sogar. So, ja. Aber wer recht schnell merkt, irgendetwas ist hier falsch. Der hat gepfiffen, der hat Spieler beleidigt als Schiedsrichter. Der hat meine Mitspieler beleidigt, hat dann gesagt, du kannst ja nichts, du bist viel zu alt und solche Sachen. Hat ganz komische Sachen gepfiffen. Und dann hast du schon gemerkt, irgendetwas ist hier falsch, oder? Aber du bist ja machtlos irgendwo. Und dann kommen die penalti Pfiffe, die keine sind. Und dann hast du in der Halbzeit gemerkt, hast ein paar Sprüche gekehrt, ein paar Sachen gekehrt, die gesagt sind worden, die jetzt hier nicht wieder aufleben muss. Du hast gemerkt, irgendetwas ist falsch. Aber, und dann spielst du den Match fertig, dann haben sie noch eine rote Karte gegeben, die keine war. All das Zeug. Am Schluss verlierst du den Match, oder? Jetzt kennen wir es alle. Wer will irgendetwas kehren von einem Bundesligist, der gegen einen Unterklassigen verliert? Wer will etwas kehren von, hey, da ist etwas falsch, der Schiedsrichter muss irgendwie das will doch niemand kehren. Da schaust du nur für uns reden. Die Fans sind verrückt, die kann beschimpfen, die haben das Gefühl, du hättest nicht alles gegeben. Also, du bist machtlos. Das war eigentlich das Gefühl, das wir da hatten. Wer gewusst, irgendetwas ist falsch, irgendetwas stimmt nicht. Aber du bist eigentlich absolut machtlos. Weil alles, was du nach dem Match sagst, wird ja nur als Ausrede gesehen. Und so war das Gefühl. Das ist für die Spieler nicht schön. Jetzt im Nachhinein, also jetzt als Trainer, ist das natürlich für den Trainer damals ist das eine Katastrophe gewesen. Du spielst als Trainer eigentlich fast jeden Match irgendwo um deinen Job, oder? Das ist natürlich nicht schön. Das ist ja nachher dann. Ist ja nachher dann rausgekommen, dass es halt Bestechung war. Ein riesen Skandal. Hilft ich natürlich nachher dann nicht weiter, oder? Aber ich bin da auf dem Platz gestanden und das ist ja wieder etwas, was irgendwo in meiner Rucksack drin geht, gell?
Wenn man die Zeitspanne anschaut, wo du beim HSV gewesen bist, nämlich von 2002 bis 2007, fällt da, sagen wir jetzt auch als Schweizer Erlebnis rein, wo glaube ich auch viele geprägt hat, nämlich die EM 2004 in einer verdammt fiesen Gruppe, also als Fußballer sicher auch sehr interessant, aber sicher auch eine harte Brocke gewesen mit England, Frankreich und Kroatien. Du hast es in einem vorherigen Moment schon mal ein bisschen angedeutet, dass deine Rolle dann dort eine andere war, nämlich du warst Stamm- und Führungsspieler. Nichtsdestotrotz war es natürlich ein unglaubliches Brett, was sie dort gezogen haben. Nehmen wir uns mal ein bisschen in die Gefühlslage dort mit. Ich meine, zu dieser Zeit, und das ist jetzt wirklich absolut etwas für Fußballromantiker, sind bei England ist ein Squad auf dem Feld gestanden mit einem Beckham, Terry, Gerard, bei Frankreich reden wir von Zidane, Henri, Wilter, Thuram etc. Was ist dort abgegangen in diesem Match bei dir?
Ja, das ist natürlich das allerhöchste Niveau, oder, was hast du spielen können. Man muss ja sagen, das war damals der Beginn gewesen von der Regelmäßigkeit für die Schweizer Nazi, die sich qualifiziert hat jetzt in den letzten 20 Jahren immer wieder. Das war damals überhaupt nicht gang und gäbe gewesen. Wie gesagt, wir haben im 96 hat sich die Schweiz qualifiziert, 94 und 96, und vorher ganz lange nicht, dann 94 WM, 96 EM und dann wieder nicht, bis 2004, oder? Und das ist etwas unglaublich Spezielles gewesen. Ein unglaublicher Stolz habe ich da gespürt, haben wir alle gespürt. Du hast eine Euphorie erlebt in der Schweiz, in der Vorbereitung schon. Also das ganze Land hat sich gefreut und ist stolz gewesen, dass die Schweizer Nazi da an dem Turnier dabei ist. Und das hat man nachher auch gesehen. Die Stadien, die wir hatten, da sind so viele Schweizer Fans mitgereist auf Portugal. Das ist unvergesslich. Also da sind 20'000 Schweizer in diesen Stadien gewesen, in diesen Match. Und nachher hast du natürlich du bist natürlich absolut die, ich glaube wahrscheinlich wäre sie sicher Underdog gewesen, weniger als Kroatien. Ich glaube, Kroatien war damals auch höher gerankt als die Schweiz. Also wir sind einfach gesehen, okay, von vier sind wir die Nummer 4 in der Gruppe und zwei von den grägsten Fußballnationen mit den grägsten Spielern, wie du schon gesagt hast, vor einem Tag. Nichts zu verlieren, quasi, ja, einfach geniessen. Gas geben und Überraschung sorgen. Das haben wir dann nicht geschafft, weil die sind einfach besser gewesen als wir dazumal. Aber ich glaube, viele Spieler von dieser Generation haben da einfach auch viel gelernt, viel mitgenommen für die WM06 und für alles, was nachher ist gekommen. Weil es hat ja dann ein Tranquillo Barnetta ist dann dabei gewesen, damals glaube ich 18, 19-jährig, wo ja nachher der Fußball in der Schweiz auch lange geprägt hat, die Nationalmannschaft, oder? Wo sicher in diesen Turnieren einfach auch viele können mitnehmen für dann die kommenden Turniere.
Wenn man dann auf so Gegner trifft, eben der Walle hat vorhin die Namen gesagt, ist es dort schon gang und gäbe gewesen, dass man nach dem Spiel ein Ziel gehabt mit Liebli Düschle?
Ja, Liebli, ja, das Ziel, also ich eigentlich nicht das Ziel gehabt, nein, aber ich habe natürlich in solchen Match probiert, irgendwas etwas mitzunehmen. Ja. Aber jetzt in diesem Match ist klar, der Zinedine Zidane ist für mich einer von den besten Fußballer, den ich je erlebt habe, den ich zugeschaut habe und gegen ihn noch spielen. Das war eine unglaubliche Eleganz. Also wenn du von dem Hit Video schaust, kann ich jedem empfehlen, das ist eine so eine Eleganz, dem würdest du am liebsten 10 Minuten zuschauen, wie der gespielt hat. Der war ein Gegner und das war natürlich schon speziell. Der David Beckham ist natürlich damals die Fußball-Ikone mit einfach unglaublich starker Fußballer. Ich glaube, der ist sogar zum Teil ein bisschen unterschätzt worden, was für Qualität er mitgebracht hat. Aber er war natürlich ein riesen Marco gewesen. Und ich mag mich erinnern, also, da ist auch so wieder so ein bisschen so Starstroke, oder? Also, wir sind im Bus, ist im Bus, Mannschaftsbusse sind gerade nebeneinander gewesen, vor dem Stadion und durch das Fenster, mag ich mich erinnern, wenn ich so quasi den Beckham beobachtet habe, wie der sich, ja, ich habe den ja auch nie, wir haben den ja auch nie gesehen, oder? Also, das ist ein Star gewesen, auch für uns, oder? Und ich mag mich noch erinnern, wenn ich dem zugeschaut habe, was macht er da, wenn er im Bus sitzt und so, das ist schon fast ein bisschen so, ist schon speziell gewesen, ja. Die gegenseitige Spieler können spielen, ja.
Und hast du es geschafft, Liebli zu ergattern aus diesem Match?
Ich habe von Frankreich eins von Lizarazu. Jetzt weiss ich aber nicht, ich habe recht viel gegen Frankreich gespielt in diesen Jahren.
Das habe ich auch gesehen, da haben wirklich
ja, und ich weiss jetzt gerade nicht, ob das von der EM ist, ich müsste das daheim anschauen. Und von England bin ich mir nicht sicher, ganz ehrlich bin ich mir nicht sicher, ob ich eins habe.
Aber die haben ihr plötzlich noch bei dir daheim in dem Fall.
Ja, aber die sind in einer Schublade. Ich müsste irgendwann mal. Ich bin also ein bisschen ein Globetrotter. Ich habe ja nicht das, wo. Ich müsste irgendwann mal einen Räum machen. Ich habe recht viel Liebli und Pokal und so Sachen, Erinnerungen. Es wäre schön, irgendwann mal einen schönen Räum zu kreieren mit diesen ganzen Erinnerungen.
Gehen wir doch. Wir müssen ein bisschen Gas geben langsam. Wir haben die ganze Trainerstation von den. Haben wir uns ein bisschen verplappert, aber es macht gar nichts. Gehen wir doch noch ein bisschen richtig das Karriereende. Nach 5,5 Jahren ist dann die Zeit beim HSV zu Ende gegangen. Und du bist dann zurück in die Heimat zum FC Sittu.
Sittu, ja.
Der hat aber nicht lange geblieben, bevor du dann, wie du gesagt hast, Globetrotter, noch den Sprung über einen grossen Teich gemacht hast zu Chivas. Was ist dort noch so gewesen? Also vor allem das halbe Jahr seitdem, hast du glaube ich irgendwie 5 Matches gemacht, oder? Mhm. Nicht wirklich viel. Was ist dort nicht mehr aufgegangen?
Also zwei Punkte. Der Höhepunkt war, ich bin in meinen 2 letzten Jahren oder anderthalb letzten Jahren vom HSV recht viel verletzt gewesen. Das war der Grund, warum dass ich beim HSV eigentlich musste weggehen. Mir ist ja gesagt worden, du bist zu viel verletzt, du bist das Tier auf der Bank und du bist zu viel verletzt. Oder? Das akzeptierst du aber natürlich als damals, es ist nicht so einfach, das zu akzeptieren. Oder? Dann ist, ich habe vorher schon gesagt, meine Träume ist immer der Süden. Ich habe immer einen Süden wollen. Und dann ist die Sache mit Los Angeles gekommen. Ich bin bevor ich auf Sittu gewechselt habe, im Sommer 2007, bin ich eine Woche auf Los Angeles Gasttraining machen. Die haben mich wollen. Und ich habe eigentlich auch da wollen hingehen. Ich habe es aus verschiedenen Gründen nicht im Sommer 2007 gemacht. Und dann bin ich nochmal zurück auf Sito. Und das ist natürlich nachher ein Fehler gewesen, weil ich eigentlich mit meinem Kopf in Los Angeles war. Ich wollte eigentlich die Erfahrung machen, habe dann die 6 Monate später euch einlesen können. Aber am Schluss ist einfach mein Körper nicht mehr funktioniert. Also die letzten 2 Jahre, 2,5 Jahre, ich hatte 6 Operationen gehabt. Ich hatte immer wiederkehrende Verletzungen, muskuläre Verletzungen, weil eigentlich niemand genau gewusst hat, warum das kommt. Da haben wir 6 Operationen gehabt. Jeder hat gesagt, ja, wenn du die Operation machst, dann wird das besser. Und es ist eigentlich nie besser geworden. Und so bin ich dann eigentlich in Los Angeles in meine Karriere Ende 3 gerutscht. Das ist ja okay gewesen. Aber es hat, also es ist recht schwierig gewesen, mental ist sehr schwierig gewesen. Es hat mir circa 2 Jahre, 2,5 Jahre gebraucht, weil ich irgendwann gesagt habe, hey, okay, ich glaube, mein Körper hat jetzt 15 Jahre gemacht, ich bin mit 16 Profi geworden, hat jetzt 15 Jahre gemacht und das funktioniert jetzt einfach nicht mehr. Und das habe ich dann eigentlich mir erst selber eingestanden, 2009 in Los Angeles, ja.
Ja, vielleicht gleich nochmal, also wenn wir auf die Zeit schauen, ich weiss, aber vielleicht etwas, was ich gleich noch schnell will reinbringen will, von ein bisschen vorhin. Aber ja, es ist sicher vom letzten Karriereabschnitt ist es ein bisschen vorhin, sind die Nazi-Auftritte noch an der WM06, du hast sie vorhin noch kurz erwähnt. Aber vielleicht auch für die Schweizer Zuhörerinnen und Zuhörer mit Fußball Herz ist das zumindest für mich, ist das so die erste WM gewesen, eben mit der Schweiz beteiligt, wo mit der ganzen Geschichte, auch mit der Qualifikation, da geht mir noch schon persönlich das Herz auf und ich kann mir nicht vorstellen, wie das für euch als Spieler war. Bevor ihr an dieser WM gesehen sind, ist natürlich noch das Quali-Spiel gewesen in der Türkei. Vor allem leider fast in Erinnerung nur noch wegen der ganzen Vorkommnis nach Schlusspfiff. Ich habe mir die Videos nochmal angeschaut und der Raphael Wicki sieht mir auf diesen Videos nicht so gross. Bist du auf dem Feld geblieben oder bist du trotzdem in dem Kabinengang auch dabei gewesen?
Ja, ich bin überall dabei gewesen, ja. Also, zuerst muss ich sagen, das sind natürlich auch absolute Highlights gewesen. Die Zeiten sind absolute Highlights gewesen in meiner Karriere. Oder WM, EM, die super Nazi-Zeiten, der Köbi Kuhn als Trainer, wir sind eine verschworene Gemeinschaft wieder geworden. Und sie recht erfolgreich geworden dann für unsere Schweizer Ansprüche zu diesem Zeitpunkt, oder? Und der Match ist natürlich in Erinnerung. Also, ich bin auf dem Platz gestanden. Wir haben da hast du natürlich, da ist die ganze Reise hat schon angefangen mit, bei der Einreise in die Türkei am Flughafen hat es über 2 Stunden gedauert, bis wir als Mannschaft durchgehen konnten. Also jede Passkontrolle war irgendwie 10 Minuten bei jedem Spieler. Also, die haben einfach nichts gesagt, haben auch den Pass angeschaut und sind auch gestanden da. Oder, also Schikanen, überall. Vor der Reise vom Flughafen ins Hotel, bis zu in der Nacht Telefonanrufe, dass die aufgeweckt haben, bis einfach alles, was du eigentlich nicht solltest machen, bis Steine an den Bus geschossen, so, einfach ganz viele Sachen, die schon angefangen haben. Das wird nicht ein lustiges Spiel, oder? Und dann ist der Match gekommen das war unglaubliche Spannung gewesen und das Wort Hass darf man nicht so oft ins Müll nehmen, glaube ich, aber das ist wirklich sportlicher Hass irgendwo gesehen in den Augen von diesen Spielern. Und am Schluss, wenn halt dann abpfiffen wurde und wir sind qualifiziert waren, wer hat das Gefühl gehabt, das war alles organisiert gewesen damals? Wer hat das Gefühl gehabt, das war geplant gewesen? Also das hat so ausgesehen. Ich hatte damals das Glück gehabt, ich war auf der gegenüberliegenden Seite vom Spielertunnel, also auf der anderen Seite, beim Abpfiff. Da war auch die Trainerbank und der Ersatzspieler sind da, der ganze Staff. Und ich habe damals aus der Bundesliga die Altintops-Brüder kennt und die Altintops-Brüder man muss das sich so vorstellen, Schlusspfiff, wir sind qualifiziert für eine WM, ein unglaubliches ein unglaubliches Achievement, wie nennt man das, Achievement?
Errungenschaft.
Und wir sind stolz und das ist etwas vom Gregsten, was du kannst machen, oder wenn nicht das Gregste Turnier als Spieler. Und normalerweise willst du den willst du feiern, dann bist du glücklich, dann fallst du dir um die Arme, den Spieler. Und plötzlich ist Abpfiff und plötzlich sind alle gesprintet. Du hast plötzlich gesehen, niemand feiert, alle sprinten richtig Spielertunnel, der ganze Staff, die ganzen Physios, Ersatzspieler, alle sind gesprintet und überall sind Leute gekommen. Oder? Und die Altintop-Brüder haben gesagt, Herr Raffa, komm mit uns. Quasi bin ich wie so zwischen diesen zwei Richtung der Tunnel Und in dem Tunnel ist es natürlich abgegangen. Also da bist du geschlagen worden von rechts und links, überall. Da war so eine Schutzhülle drüber gewesen. Und da, ausserhalb von der Schutzhülle sind Fans gewesen. Die sind da, die haben an die Schutzhülle dran geschlagen. Innen als Securities. Ganz viele Leute in dem Spielertunnel. Da bist du wirklich geschlagen worden von allen Seiten. Also es ist eigentlich totales Chaos. Das sieht man ja auf diesen Bildern, oder? Und irgendwie, am Ende vom Tunnel ist es rechts und links gegangen und auf einer Seite war die Kabine gewesen. Und dann bist du irgendwann dann da drin und hast die Tür zugemacht und dann ist die ganze Freiheit natürlich rausgekommen. Du bist in Sicherheit gewesen, weil irgendwann bekommst du ein bisschen Angst, oder, wenn du überall geschlagen wirst. Und trotzdem ist alle Lasten am Brick gefallen und dann hast du dich gefreut. Aber es sind natürlich nicht alle da gewesen. Also da ist dann nach und nach sind immer mehr Spieler zurückgekommen oder Staffmitglieder und irgendwann sind dann die meisten da gewesen. Der Stefan Grichting, glaube ich, hat sich da schwer verletzt oder ist verletzt worden. Ja, und wir sind ja, ich weiß nicht, etwa zwei Stunden noch in der Kabine gesehen, haben nicht ausgehen und so. Und trotzdem hast du irgendwie probiert, daheim anzuleiten und zu sagen, hey, wir sind gut, wir sind in Sicherheit. Also es ist recht, ja, wenn sie so erzählen jetzt, ist recht...
schon ein bisschen wilder Westen.
Ja, es ist nicht, die feine Art gewesen, oder? Aber es ist natürlich etwas, was du nie vergessen und ist irgendwo, kehrt irgendwie dazu zu dem Weg und die WM 06, ja.
Wo ja dann sehr erfolgreich war aus Schweizer Sicht, aber unglücklich geendet hat. Ich glaube, so Highlight sicher das Spiel gegen Togo in Dortmund, aber geendet ohne Gegengoal im Penalty-Schießen gegen die Ukraine. Wir haben vorhin gehört, dass du grundsätzlich die Penalty kannst, wenn wir im Pokalfinale gesehen haben unter Druck.
Ja.
Hast du dort nicht wollen schiessen oder wärst du geplant gewesen?
Doch, ich bin geplant als Nummer 5, ja.
Okay, also wir sind nicht zum Nummer 5 gekommen. Entscheidende Schossen sogar.
Ja, genau. Ja. Also ich habe mich auch gestellt, für einen zu schiessen. Es ist dann leider nicht so weit gekommen. Aber ja, die WM ist natürlich top gewesen. Also das ist ein unglaublicher Sommer gewesen. Das Wetter ist wunderschön gewesen. Wir haben einen super Parcours gemacht, oder? Frankreich 0-0, das ist ja wieder das grosse Frankreich gewesen dazumal. Nachher Togo, das ist Dortmund, 80'000 Zuschauer, ich glaube 50'000 Schweizer. So viele Schweizer Zuschauer habe ich nie in meinem Leben irgendwo im Stadion gehabt, ausser da. Wir haben ja nicht so grosse Stadien in der Schweiz, oder? Und nachher noch Hannover, Südkorea, gewonnen, glaube ich, 2-0 und qualifiziert. Ja, es ist und dann erlebst du halt das, was halt an einem Turnier kann passieren kann, was einfach total surreal ist, oder? Du gehst in ein Spiel drin, wenn du gewinnst, bist du weiter, wenn du verlierst, ist vorbei, oder? Und das ist dann so, wir haben verloren, Abpfiff und dann ist vorbei. Und das ist so unwirklich in dem Moment. Wie jetzt ist vorbei. Du weißt ja, du musst ja dich vorbereiten. Du glaubst ja, dass du weitergehst. Dann gehst du nie weiter. Wir hängen in Hamburg an. Italien in Hamburg. Damals ich in Hamburg gespielt. Mhm. Aber nein, es geht in die Richtung. Also das andere Extrema. Es ist vorbei. Also du gehst jetzt zurück ins Hotel, nimmst deine Koffer und morgen nach dem Frühstück reisest du zurück in die Schweiz. Und dann ist es Ferien. Also, es ist einfach so ein abruptes Ende. Natürlich ja, krass. Also das muss man jetzt erst ein bisschen verarbeiten. Also ich bin dann nachher in Ferien und habe dann sicher mal ein Match oder ein paar Tage sicher nicht unbedingt die WM weitergeschaut. Mir ist dann so gegangen. Weil ja, du denkst, ja, eigentlich sollten wir da jetzt sein, sollten wir da spielen, oder? Die abrupten Enden sind recht hart, ja. Aber es gehört dazu.
Aber die Nazi-Zeit ist für dich ja nach dieser WM noch nicht ganz vorbei gewesen. Das letzte Spiel war dann im Juni 2007 gegen Argentinien gewesen und für unsere Barca-Fan Walle, einer der besten, ja, du wirst sagen, der beste Spieler aller Zeiten, junge Lionel Messi. Nachher war ja noch die Heim-EM gewesen. Mhm. Wärst du dort gerne dabei gewesen?
Absolut, ja, natürlich. Also ich bin ja immer sehr stolz Nationalspieler gewesen und wäre sehr gerne in der EM dabei gewesen. Aber ich habe es ja vorher schon erwähnt, also mein Körper hat nicht mehr funktioniert dazumal. Ich habe dann in dem 2007 mein letztes Länderspiel gemacht gegen Argentinien. Habe gegen den Lionel Messi da noch spielen. Aber ich erinnere mich noch, ich war da nicht gut gewesen und mein Körper hat einfach nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich den Transfer ja gemacht auf Amerika. Aber es ist nicht am Transfer gelegen. Ich bin einfach... Ich bin immer gemacht für Profifußball der Zeit. Also ich kann immer jeden Tag Leistungssport machen. Und das ist der Grund, warum ich nachher auch immer regelmässig spielen kann, im Club und in der Nazi. Aber klar, wäre ich natürlich super gerne an die Heim-EM dabei gewesen. Ja.
Das war in dem Sinne aber deine Entscheidung gewesen, mit dem Transfer, oder ist auch kommuniziert worden, ich bin jetzt stand nicht mehr zur Verfügung für die Nazi?
Nein, das habe ich nie gesagt. Nein, am Schluss hat der Trainer entscheidet. Aber ich bin ja dann auf Amerika, und ich habe ja da nicht richtig gespielt, bin immer verletzt gewesen. Ja. Also, Und wenn du natürlich immer verletzt bist, dann bist du auch nicht das Thema für die Nazi. Das ist ja klar. Also ich habe ja wirklich dann eigentlich nie mehr einen richtigen Rhythmus gefunden am Schluss von meiner Karriere. Und in der MLS hatte ich ja 5 Einsätze gehabt in einer Saison plus 3 Monate Vorbereitung. Also ich habe 5 Einsätze gehabt. Einsätze, nicht 90 Minuten. Ich habe es nicht mehr geschafft, meinen Körper so zurückzubringen, dass er funktioniert.
Vielleicht das allerletzte Frage von dieser Spielerkarriere-Teil. Ist es für dich dann am Schluss trotzdem ein versöhnlicher Abschied gesehen von deiner Karriere, oder ist das etwas, was dich noch begleitet hat? Weil ja, es ist auch nicht der Abschied, wie er bei gewissen möglich ist, eben wie du erzählt hast, bei dir ist es gar nicht möglich gesehen aufgrund von der Konstellation.
In dem Moment bin ich da sehr froh. Ich bin sehr froh gewesen, habe ich meine Karriere beendet. Weil es ist, die letzten 2 Jahre sind mental sehr schwierig gewesen. Also wenn du immer wieder verletzt bist, dich wieder zurückkämpfst und dann wieder spielst. Und ich habe ja auch gemerkt, das war in Hamburg auch noch so gewesen, wenn ich in der Verletzung bin. Ich habe ja immer gemerkt, immer wenn ich fit bin, ich bin damals 30, 29, 30, 31. Also ich bin eigentlich immer Superälter gewesen, oder? Nicht immer Superälter, um weiter transferiert zu werden und Geld zu erlesen für den Verein. Aber ich bin als Fußballer, als Mensch immer super reifer Älter gewesen. Du bist mit 29 ein besserer Fußballer als mit 20. Du verstehst das Spiel besser, du bist technisch besser, du bist ruhiger, oder? Aber mein Körper hat nicht mehr funktioniert. Und das ist sehr schwierig, sie zu akzeptieren. Es ist sehr schwierig, sich zurückzukämpfen und dann plötzlich wieder zu verletzt sein. Es hat bei mir kein Muster gegeben. Es hat niemand herausgefunden, warum. Aber ich kann es nicht sagen, wenn ich das nicht mache, werde ich nicht verletzt. Bei mir ist das einfach, es sind immer Verletzungen gekommen, immer die gleiche. Und das ist sehr, sehr schwierig gewesen. Und in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, die Karriere aufzuhören, ist eine riesige Last von meiner Schulter gekippt. Und ich habe das nie bereut. Ich bin sehr dankbar gewesen für 15 Jahre. Ich habe halt sehr früh anfangen. Ich habe halt dann früh aufgekehrt. Aber ich habe alles erlebt, was ich mir nie hätte erträumt. Also, meine, das ist eine unglaubliche Karriere gewesen. Unser Oberwall ist dahin. Und ich bin so entspannt gewesen nachher. Ich habe wirklich das nie bereut. Ich bin ja einer von den wenigen, die wahrscheinlich nach der Karriere nie gross Lust hatten, wieder zu shooten. Weil ich einfach merkte, immer wenn ich shoote, habe ich weh. Immer wenn ich shoote, tut mir wieder irgendwo etwas richtig weh. Und kann nachher plötzlich nicht mehr richtig laufen. Oder muss wieder Spritzen machen und so. Also, und von daher, es hat wenig Momente gegeben. Es hat ein paar Momente gegeben, als Trainer im Old Trafford auf dem Raso, im Man United Stadion, da sagst du, ein Ball halt, dann würde ich euch hier gerne mitmachen. Es gibt ja so gewisse Momente. Aber von denen hat es richtig wenig gehabt. Und ich habe euch nach meiner Karriere, euch auf Amateurniveau oder mit der Legende oder so, ich einfach merke, ich kann nicht mehr shooten. Das geht nicht. Und darum fehlt es mir euch überhaupt nicht. Und bin okay gewesen mit dem.
Das ist ein perfekter Übergang eigentlich zum Schluss von diesem ersten Teil der Folge, weil ich mag mich als Spieler unter dir noch erinnern, dass da schon zwei, drei gezogene, weite Bälle gegeben hat von dir im Lauf, im Flankenspiel oder so. Aber das ist doch perfekt, dann machen wir schnell eine kurze Pause. Für euch ist es vielleicht ein bisschen eine grössere Pause von ein paar Tagen und sind dann zurück.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur für Unternehmen, Lifestyle und Events. Für eine Kontaktaufnahme oder eine Sponsoring-Anfrage kontaktiert uns doch gern via info@crid, geschrieben C-R-I-D, .online.